do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, ich melde mich nicht mehr aus dem Krankenbett, aber noch immer aus dem leicht angeschlagenen Zustand. Apologies an der Stelle, dass ich die heutige Aufnahme bzw. die heutige Folge, wir sind hier fast live für euch, wenn man so will, verschoben hat. Ich bin noch nicht hundertprozentig fit, vielleicht ist meine Stimme noch etwas lädiert, vielleicht höre ich mich noch etwas nasal an, aber ich hoffe doch trotzdem einigermaßen ansprechend für euch hier und heute. Ich bin bewaffnet mit einem marokkanischen Minze-Honig-Tee, aber vielleicht im Laufe der heutigen Aufnahme nehme ich mich ein bisschen zurück, versuche meinen Gesprächsanteil etwas einzuschränken, was im Gegenschluss natürlich bedeutet, dass ich den Worten des Mannes, der auch heute mir wieder natürlich virtuell zugeschaltet ist, noch mehr lauschen kann als sonst. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir wie immer für die wundervolle Einleitung. Freut mich sehr, dass du wieder einigermaßen auf dem Damm bist, einigermaßen fit bist und wir durchziehen können. Ansonsten, ich habe gar nicht mal so viel heute zu sagen, was jetzt hier nichts mit dem Thema oder den Themen der heutigen Folge zu tun hat. Hab schon überlegt, was ich dich fragen könnte, um das Ganze hier so ein bisschen entspannt einzuleiten. Aber so richtig fällt mir nichts ein. Gibt's irgendwas, worüber du gerne noch reden möchtest, bevor wir zu LeBron und der Western Conference kommen?
Nee, das ist gar kein Thema. Dann lass uns das Geplänkel einfach weglassen, die Zuhörerinnen und Zuhörer atmen auf, Gott sei Dank. Endlich starten sie mal schnell.
Nicht wieder eine dreiviertelstunde Drake-Talk.
Nee, lass uns doch gerne einfach reinstarten. Wir haben uns überlegt, machen wir Headlines, dann haben wir uns tendenziell eher dagegen entschieden, weil wir heute mit unserem Western Conference Power Ranking reinstarten und dementsprechend über 15 Teams sprechen werden. Das wird sich ein bisschen ziehen, das wird sehr wild durch die Association gesprungen sein, aber natürlich, unser aller Lord and Savior, unser beider Lieblingsspieler, hat für Gesprächsstoff gesorgt. Für doppelt unschönen Gesprächsstoff aus verschiedenen Gründen. Zum einen die etwas, ja, ich glaube, man kann sagen, peinliche Kampagne, The Second Decision und so weiter. Und zum anderen kamen gestern dann noch die News, dass LeBron James mindestens 3 bis 4 Wochen ab sofort, was ein besorgniserregendes Wording ist, weil das nicht nach dem Motto in 3 bis 4 Wochen kehrt er zurück oder in 2 Wochen wird er re-evaluated, sondern er ist mindestens 3 bis 4 Wochen sidelined und wird dementsprechend definitiv den Saisonstart verpassen. Und das ist natürlich etwas, das bei einem inzwischen beinahe 41-jährigen Menschen für die ein oder andere Sorgenfalte sorgt. Lass uns doch kurz damit reinstarten. LeBron-Verletzung, wie groß ist dein Sorgenlevel? Was glaubst du, was für ein großes Problem wird das sein für die Lakers, dass er mindestens mal zum Saisonstart nicht am Start sein wird?
Das sind natürlich nicht unbedingt die allerbesten Nachrichten und allerbesten Voraussetzungen für eine möglichst erfolgreiche Saison. Vielleicht, um das Ganze kurz zu erklären, als jemand, der absolut keine Ahnung hat von diesem ganzen Thema. Es handelt sich hier wohl um eine Ischialgie. So, und da kommt es zu Schmerzen, die vom Gesäß in ein Bein ausstrahlen. Und diese treten entlang des Ischias-Nervs auf. Und die Ursache kann ein Bandscheibenvorfall sein. So zumindest haben es unsere freundlichen und fähigen Kollegen von Spox heute früh geschrieben. Mindestens 3 bis 4 Wochen, du hast es gerade schon erwähnt, die Lakers spielen am 22. Oktober gegen die Golden State Warriors. Das sind 12 Tagen, ergo wird LeBron James den Saisonstart mit 100%iger Sicherheit verpassen und wahrscheinlich auch noch einiges darüber hinaus. Die Lakers haben nicht den aller schwersten Start in die Saison. Wenn man auf die Teams schaut, auf die sie spielen in den ersten 2 bis 3 Wochen, das ist nicht der schwerste Schedule der NBA, das hält sich in Grenzen. Luka ist fit, Luka ist ready und wird die Lakers meiner Meinung nach auch in diesen ersten Wochen auf Kurs halten. Ich mache mir da jetzt keine allzu großen Sorgen. Wir wissen, dass LeBron im jetzigen Stadium seiner Karriere mittlerweile ziemlich verletzungsanfällig ist. Letztes Jahr, als ich in LA war, hat er auch den Großteil dieses Trips verpasst, kam erst zum letzten Spiel wieder, davor auch schon wieder Zeit verpasst. Es ist mittlerweile bei ihm so, dass er jedes Jahr seine 20, 25 Spiele verpasst, mal mehr, mal weniger. Es würde mich absolut überraschen, wenn er die 65-Spiele-Marke knackt in dieser Saison. Die Lakers sind schon die ganze Zeit sehr vorsichtig mit ihm. Man hat in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört, LeBron hat seine eigene Timeline. Die Lakers werden es ruhig angehen. Der Fokus liegt darauf, dass er Richtung Ende der Saison fit ist, dass man das alles ein bisschen entspannt angeht. Man ist mittlerweile in der Situation, wo man LeBron-Verletzungen theoretisch besser verkraften sollte in der Vergangenheit, weil man jetzt schlicht und ergreifend Luka Doncic im Team hat. Das ist was anderes, als wenn Anthony Davis als Nummer 1, als bester Spieler, der selber auch sehr verletzungsanfällig ist und einfach auch keine Nummer 1 ist, wie wir neulich in unserem Top-20-Ranking ja auch besprochen haben, wenn er dich da mehrere Wochen auf Kurs halten muss, als wenn du wirklich den Ball Luka Doncic gibst, Austin Reeves gibst, die beide fit sind, die beide ready sind, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass die Lakers das auch in Anbetracht ihres relativ einfachen Schedules in den Griff bekommen sollten. Das heißt, das sind für mich jetzt keine allzu großen News. Das ist immer schade, wenn sich jemand verletzt, gerade wenn es LeBron ist. Das kann auch eine Verletzung sein, die dann nicht erledigt ist, wenn er wieder auf dem Parkett steht. Das kann was sein, was Nachwirkungen hat, was immer wieder auftreten kann, was sich entwickeln kann zu einem echten Problem, weshalb man das auf jeden Fall auch auskehren sollte. Aber ich bin jetzt nicht heute früh aufgewacht oder ich weiß gar nicht, habe ich es heute früh gesehen oder gestern Abend? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich hätte es gestern Abend noch gesehen. Ich habe nicht diese Shams-Notification bekommen und mir gedacht, scheiße, die Lakers sind am Arsch. Von daher, Panik ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt angebracht. Oder siehst du das anders?
Nö, ich wollte gerade sagen, ich habe da wahrscheinlich gar nichts hinzuzufügen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Lakers in unserem Power-Ranking, das wir jetzt dann gleich machen, noch mal so ein bisschen nach unten korrigiere. Aber ich habe sie Stand jetzt sowieso in einem Tier mit drei anderen Teams und habe jetzt dann auch nicht die Notwendigkeit gesehen, sie aus diesem Tier irgendwie rauszuschieben. Weil du hast völlig recht. Ich spiele ja übrigens Fantasy-Basketball. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Und da haben wir jetzt am Sonntagabend unseren Draft, wo ich natürlich jetzt auch trotz Krankheit in den letzten Tagen mittendrin stecke in der Vorbereitung. Und da ist dann LeBron eben, obwohl abzusehen ist, dass er wieder einen relativ krassen Fantasy-Point-Average, also de facto ziemlich krasse Counting-Stats auflegen wird, ist er halt so langsam, aber sicher immer weiter runtergerutscht auf meinem Board, weil ich eben selbst ohne jetzt diese Verletzungs-News, dass er tatsächlich was Handfestes hat zu Saisonbeginn, muss man davon ausgehen, dass er eine gute Portion an Spielen verpassen wird. Und das ist auch gut so. So, du möchtest ihn ja auf einem möglichst hohen Level haben, wenn dann die Playoffs vor der Tür stehen. Und ich denke, bei einem 40, bald 41-Jährigen ist das nicht anders möglich, als dass du in der Regular Season ein bisschen vom Gaspedal runtergehst. Und genau das wird passieren. Und das wird jetzt wohl erzwungenermaßen so ein bisschen zu Beginn passieren. Die andere LeBron-Geschichte. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Takes. Ich habe mir dein Video extra nicht angeschaut, damit ich jungfräulich bin, was deine Meinung angeht. Ich glaube, wir haben uns dann ja auch ausgetauscht, so wenigstens mal kurz zur Sicherheit besprochen, nach dem Motto, hey, was passiert denn, wenn LeBron jetzt wirklich sein Retirement bzw. seine Farewell-Tour ankündigt? Dann müssen wir ja eigentlich für eine kurze Notfallaufnahme vor die Mikes hüpfen. Kriege ich das gesundheitlich irgendwie hin und so weiter. Aber so richtig dran geglaubt haben wir beide nicht. Ich glaube, die meisten haben nicht dran geglaubt. Offensichtlich, was man jetzt so hört aus Amerika, ein paar schon. LeBron wurde jetzt verklagt für einen Betrag von irgendwie 800 irgendwas Dollar, weil sich ein Fan ein dermaßen überteuertes Lakers Heimticket gekauft hat. Ich glaube, es war für das Spiel gegen die Cavs. In Erwartung, dass das dann eventuell LeBrons letztes Spiel gegen die Cavs sein könnte. Und hat jetzt von LeBron dieses Geld, möchte er quasi zurück. Es hat sich entpuppt als eine Werbekampagne für Hennessy. Das war für mich noch so die größte Überraschung. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es eine Werbekampagne ist. Ich dachte, es wäre für Amazon. Aber diese ganze Aufmachung, erstens hat er sich jetzt halt diese Möglichkeit, weil das, Also stellen wir uns mal vor, LeBron hätte jetzt verkündet, hey, das ist meine letzte Saison, es gibt die Farewell-Tour. Dann wäre das ja ziemlich geil gewesen, dieses Second Decision, sich selbst so ein bisschen von damals auf die Schippe nehmen, aber dann eben doch das Ernst nehmen, das Verkünden in großem Stil, jetzt gibt's die Farewell-Tour, man hat es dann so ein bisschen wie Kobe damals oder so. Das hätte ich cool gefunden. Aber diese Tür hat er sich jetzt halt zugeknallt. Also das kann er ja jetzt nicht einfach nochmal machen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Und das dann so mit den Gefühlen der Fans zu spielen, ach, ich weiß nicht, das hat mir schon sehr schlecht aufgestoßen, muss ich sagen. Ich fand das schon ziemlich peinlich und eigentlich unter seiner Würde. Also warum muss denn LeBron sowas machen? Aber auf der anderen Seite rein volkswirtschaftlich gedacht, es hat halt genau das bezweckt, was eine Werbekampagne bezwecken soll. Nämlich, dass es in aller Munde war, dass alle sich gefragt haben, was es damit auf sich hat, dass die Firma Hennessy, Klammer auf, die es halt eigentlich auch nicht wirklich nötig hat, Klammer zu, aber gut. Na, das aber gut hätte noch in die Klammer rein müssen eigentlich. Aber es hat halt das, also als Werbekampagne war das ja ein voller Erfolg. Also ich kenne jetzt natürlich keine Verkaufszahlen, aber allein was die Aufmerksamkeit und die Leads, wie man so schön sagt, im wirtschaftlichen Jargon angeht, hat es ja genau das bezweckt, was es bezwecken sollte. Also ich bin zwiegespalten, aber unterm Strich fand ich's nicht so toll und eher peinlich, als dass ich irgendwie sage, hey, wow, Marketing-Genie LeBron, Le Marketing.
Das deckt sich mit meinen Gedanken. Ich kann nicht verstehen, wie LeBron oder jemand aus LeBrons Camp, jemand von seinen Beratern denken konnte, dass das eine geile Idee ist. Du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das deckt sich auch mit meinen Gedanken, die ich in meinem Video wiedergegeben habe. Der Check muss gigantisch gewesen sein, den LeBron dafür bekommt. Mhm. Die Execution war nicht optimal. Also es wurde irgendwie 12 Uhr Eastern Time angekündigt und so 18 Uhr deutscher Zeit. Anderthalb Stunden eher, also von LeBron auf LeBrons Profilen, anderthalb Stunden eher hat Hennessy auf deren Kanälen das Video gepostet und LeBron hat es dann auf Twitter und Instagram gerepostet mit so zwei, drei kleinen Emojis. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass LeBron das verkündet zu der Uhrzeit, die vorher verkündet wurde und nicht jetzt so, wie es am Ende gemacht wurde, aber das sind jetzt nur so kleine Details. Wie gesagt, ich habe die gleichen Gedanken. Ich finde, es ist unter seiner Würde. Ich finde, dass er hier so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, die er sich ja im Verlaufe seiner Bilderbuchkarriere auch erarbeitet hat, so ein bisschen sich kaputt macht. Das hat jetzt seinem Image nicht wahnsinnig geschadet. Das ist jetzt kein Skandal gewesen. Wir wollen da jetzt auch keine größere Sache draus machen, als es ist. Aber du hast gesagt, es ist unter seiner Würde und es ist halt nicht so wirklich nötig gewesen, diesen Moment zu nehmen, zu verpacken, mit den Gefühlen der eigenen Fans zu spielen. Und man muss ja auch wissen, was das für eine Auswirkung hat. Nur um am Ende Werbung zu machen für Alkohol. Dass es am Ende Alkoholwerbung ist, ist dann nochmal so ein kleines bisschen das i-Tüpfelchen. Das wäre auch nicht cool gewesen, wenn es am Ende Amazon Prime Day Werbung gewesen wäre. Aber dass es jetzt am Ende Alkoholwerbung ist, das ist dann nochmal so ein kleines bisschen mehr, was mich daran stört. Aber im Großen und Ganzen bin ich da jetzt enttäuscht, aber ich bin jetzt nicht sauer, ich bin nicht furious. Ich sag es ja nicht, alter LeBron. Ich bin fertig mit diesem Mann. Aber es ist schon ein wenig schade, weil wir reden ja über jemanden, der angeblich nur ein paar tausend Dollar in seinem Bankaccount hat, auch wenn er ein Networth von über 1,3 Milliarden hat, laut Forbes. Wir reden von jemanden, der sich überall in öffentliche WLANs einloggt, um Datenvolumen zu sparen, laut eigenen Aussagen. Der hier einfach dann irgendwo auch ein bisschen gierig rüberkommt. Und die Decision ist der in Anführungszeichen größte Skandal seiner Karriere gewesen. Aber das ist ein kulturell sehr wichtiger Moment für die NBA gewesen. Das ist ein Moment gewesen, der womöglich der größte NBA Off-Court-Moment oder die größte NBA Off-Court-Storyline des 21. Jahrhunderts ist. Über 13 Millionen Leute haben das damals verfolgt. Und jetzt diesen Moment zu nehmen und wieder auferleben zu lassen, um Werbung für Alkohol zu machen, ist halt schade. Er hätte das, wie du ja auch gesagt hast, vielleicht lieber machen können für irgendeinen bedeutenden Moment, wie zum Beispiel seine Farewell-Tour zu verkünden. Klar, ich bin sehr froh, dass er sie nicht verkündet hat. Das muss nichts heißen, es kann trotzdem sein letztes Jahr für die Lakers sein, es kann sein letztes Jahr in der NBA sein, aber dass er jetzt diesen wichtigen Moment in seiner Karriere und generell in der NBA-Geschichte genommen hat, aufgebrüht hat, die Fans ein bisschen an der Nase herumgeführt hat, um Werbung für Alkohol zu machen, ist ein wenig schade. Aber im Großen und Ganzen wollen wir hier keine größere Sache draus machen, als es ist. Wir haben beide nicht damit gerechnet, das hast du schon gesagt, das hätte mich geschockt, wenn es wirklich ein großes Announcement gewesen wäre. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass er das vorher nicht als Ad gekennzeichnet hat. So hat er das in der Vergangenheit gemacht. Er hatte letztes Jahr auch schon mal irgendwie so eine Ankündigung, da ging es um eine Pressekonferenz, das war am Ende auch so ein bisschen so über seine Zukunft, whatever, und am Ende war es Prime Day Werbung, aber das wurde immer alles als Ad gekennzeichnet und das war halt diesmal nicht so. Das heißt, so zu 10% dachte ich vielleicht schon, okay, komm, eventuell ist es hier doch jetzt was. Auch weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass er diese Decision, dieses Riesending nimmt für Werbung. Das war für mich so im Moment so nach dem Motto, ey, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sein Karriereende jetzt announced oder seine Farewell-Tour, aber als ob der jetzt hier die Decision nimmt, um einfach nur Werbung zu machen, das konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Naja, schwierig. Aber wie gesagt, no big deal. Wir haben jetzt hier im Pod drüber geredet, ich habe ein YouTube-Video gemacht, wir haben alle unseren Senf dazugegeben und jetzt geht's Leben weiter, oder?
So ist es. Und wir machen jetzt auch ganz kurz Werbung, allerdings hoffentlich nicht so cringe wie LeBron und vor allem für etwas, das eurem Körper wesentlich besser tut als Hennessy. Wir hatten es kurz heute, Freunde. Holy hat mal wieder etwas Feines gedroppt. Holy ist nämlich dieses Jahr wieder Sponsor von Seven vs. Wild, eine Show, die ich sagen muss, mit der ich jahrelang gar nichts am Hut hatte, wo ich jetzt aber letztes Jahr mit meiner bezaubernden Freundin die letzte Staffel angeguckt habe und so ein bisschen mich tatsächlich habe reinfuchsen lassen. Die Seven vs. Wild Gang ist dieses Jahr im Amazonas, im Dschungel, und da ist Holy eingestiegen, passend mit einem neuen Energy-Geschmack, der Acai Anaconda. Und auch da muss ich zugeben, ich bin nicht ganz so bewandert gewesen, was Hipster-Früchte und Superfoods der letzten Jahre angeht. Ich musste erstmal googeln, was da genau denn Acai ist. Ich bin überzeugt. Ich sag's euch offen und ehrlich. Es gibt ein paar Goodies. Ab 40 Euro bekommt ihr einen Holy / Seven vs. Wild Survival Schal. Ab 80 Euro Bestellwert gibt es eine metallene Lunchbox. Es gibt ein jetzt dann neues und limitiertes Holy Seven vs. Wild Starter Set. Es gibt coole Shaker. Klickt euch da einfach mal durch. Und wie gesagt, Haupthighlight ist natürlich der neue Energy-Geschmack, die Acai Anaconda. Es gibt auch noch Holy Hydration Dragon Fruit, auch ein neuer Geschmack, der jetzt dauerhaft im Sortiment ist. Schaut da gerne mal rein. Und an der Stelle vielleicht zwei Hinweise. Erstens, ich glaube, wir haben das tatsächlich in unseren Holy-Werbungen bislang noch gar nicht so wirklich thematisiert. Ist vielleicht ein Big Deal für den einen oder anderen. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also ihr könnt Holy wirklich risikofrei ausprobieren und euch einfach mal davon überzeugen lassen, dass die ganze Sache für euch was ist, wovon wir stark ausgehen. Und zweitens, die Adventskalender sind noch immer verfügbar. Also ihr habt jetzt noch die Chance, euch einen der sehr begehrten und sehr großen und sehr geilen Adventskalender zu sichern. Es gibt aktuell jetzt noch den Early Bird Rabatt bis 13. Oktober, also jetzt nur noch ein paar Tage, bis Montag. Schnell sein, zuschlagen, überzeugt euch von Holy, gönnt euch die besten Drinks im Game und mit unserem Code DS könnt ihr natürlich wie immer 10% auf alles sparen. Ihr tut euch was Gutes, ihr tut uns ein bisschen was Gutes und mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen zu der Geschichte. Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Check it out.
Yes, Sir. Damit sind wir beim Hauptteil der heutigen Folge angelangt. Möchtest du uns mal kurz erklären, was wir hier und heute vorhaben mit den Hörerinnen und Hörern dieses Basketball-Podcasts?
Ja, liebend gerne. Es hat sich in dieser Preseason-Phase so eingespielt, dass wir ein bisschen die entweder bereits traditionellen Formate, so wie das Top-20-Ranking, so wie das Contender-Ranking letzte Woche, oder die noch nicht ganz so traditionellen Formate, die jetzt aber zu traditionellen Formaten werden sollen. Wir haben nämlich letztes Jahr schon ein zweiteiliges großes Power-Ranking für euch aufgenommen und das tun wir dieses Jahr wieder. Wir haben euch auf Instagram entscheiden lassen, mit welcher Conference gestartet wird. Das war eine knappe Kiste. Ihr habt euch knapp am Ende für die Western Conference entschieden, deswegen tun wir das heute. Was glaube ich für unsere Fähigkeit und unsere Möglichkeit, hier so ein bisschen rein zu easen in die ganze Übung und ein bisschen auf locker zu machen, in der ersten Woche nicht gerade geholfen hat, weil ich glaube, der Westen ist, würde ich jetzt aus dem Bauch raus zumindest mal behaupten, um einiges schwerer hier durchzuranken, als das dann der Osten am Ende sein wird. Eastern Conference Power Ranking, ganz klassisch, so wie ihr das kennt von uns letztes Jahr, vielleicht auch von anderen Podcasts und Formaten. Wir prophezeien, wie die Standings am Ende der regulären Saison aussehen werden. Wir gehen von hinten vor, 15 bis dann schließlich zu Platz 1. Ganz wichtig, das ist ein Regular Season Power Ranking. Wir werden heute hier und da vielleicht mal abschweifen und über Playoff-Chancen oder Playoff-Fähigkeiten sprechen. Aber das haben wir ja hauptsächlich letzte Woche getan, als wir über unsere Top-Contender gesprochen haben. Hier soll es wirklich nur um die Regular Season gehen und wir prophezeien, wie viele Siege das jeweilige Team holen wird. Und da gehen wir durch von hinten. Platz 15 fangen wir an, Platz 1 hören wir auf. Ich denke beide, sowohl 15 als auch 1, relativ deutlich. Aber dazwischen wird es dann doch wild und schwierig. Kleiner Disclaimer noch von meiner Seite und dann würde ich dir gleich das Wort überlassen, um reinzustarten. Ich habe hier wahrscheinlich zu viele Siege verteilt insgesamt. Also das ist sowieso, es gibt ja rein theoretisch eine Anzahl an Siegen, die man überhaupt verteilen darf. Da haben wir letztes Jahr schon gesagt, das macht, glaube ich, wenig Sinn, sich da irgendwie voll dran zu halten und bis ins kleinste Detail, oh, wenn das Team jetzt aber einen mehr gewinnt, dann muss ein anderes eins weniger gewinnen. Erstens aus dem Grund, dass wir jedes Jahr im Grunde Teams haben, die entweder völlig überraschend overperformen oder aufgrund von irgendwelchen Verletzungen, Paradebeispiel waren die Grizzlies vor 2 Jahren, komplett in den Keller abrutschen, was man halt einfach nicht prophezeien kann oder wo man dann ganz, ganz wild in die Glaskugel gucken müsste. Das wollen wir nicht. Wir wollen in einem halbwegs realistischen Rahmen predikten, wie die Teams hier performen werden. Und das habe ich zumindest ein bisschen mit einfließen lassen. Ich denke, dass es im Westen wieder mehr Siege geben wird insgesamt als im Osten. Da werde ich dann nächste Woche ein bisschen darauf achten, dass ich vielleicht im Osten mich zurückhalte mit der Verteilung der Siege. Ich habe extra nochmal geschaut. In den Standings letztes Jahr haben die Top 8 Teams im Westen zusammen 415 Siege geholt und bei mir sind es jetzt 428. Das heißt, ein bisschen hochgegangen, weil ich denke, dadurch, dass im Osten halt das ein oder andere richtig gute Team wegbricht, dass auch die Schere zwischen gut und schlecht im Westen ein bisschen größer ist, glaube ich, als letztes Jahr, habe ich das jetzt hier so ein bisschen mit eingepriesen. Aber wie gesagt, das ist keine genaue Raketenwissenschaft. Einfach drauf los gerankt und drauf los Siege zugewiesen. Das war meine Herangehensweise. Möchtest du da noch irgendwas Allgemeines hinzufügen oder möchtest du mit Platz 15 einfach reinstarten?
Ich komme auf 421 Siege für meine 8 besten Teams. Ich habe auch eine relativ klare und einfache Top 8 und ja, ich finde den Westen einfacher zu ranken dieses Jahr als den Osten. Wir haben relativ klare Favoriten an der Spitze. Wir haben relativ klare Teams, die scheiße sein werden. Man kann es gut in Tiers unterteilen dieses Jahr, finde ich. Und ich habe jetzt meinen Osten noch nicht durchgerankt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich mich beim Osten schwieriger tun werde.
Okay, interessant.
Aber das können wir dann nächste Woche nochmal besprechen, wie es denn jetzt am Ende des Tages war. Aber ich hatte ehrlich gesagt keine großen Probleme, meine Top 15 irgendwie so durchzuranken. Mit den Siegen muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht allzu lange gebraucht, um hier meine Tabelle fertig zu stellen.
Dann starte doch einfach mal rein. Wen hast du auf Platz 15 und wie viele Siege hast du den Utah Jazz gegeben?
Ich habe den Utah Jazz 20 Siege gegeben. Das sind 3 mehr als in der letzten Saison. Da hat man 17 gewonnen. Ich habe mir bei jedem Team aufgeschrieben, wie viele Siege sie letztes Jahr geholt haben. Das können wir dann einfach schnell mit dazu erwähnen. Also ich predikte, dass die Jazz mit einer Bilanz von 20-62 die Saison beenden werden als letzter der Conference. Man hat ein paar Veterans verloren, abgegeben jetzt im Sommer, hat Jordan Clarkson gewaved, Collins hat man getradet, Colin Sexton hat man abgegeben, Jaden Springer hat man gewaved. Dafür den Kader noch jünger gemacht. Ace Bailey, der sehr, sehr gut gespielt hat bei seinem Debüt für die Jazz jetzt in der Preseason mit seinen 20 Punkten, die er da aufgelegt hat, das hat mir sehr imponiert. Ja, das Markkanen-Thema schwebt natürlich über all dem so ein bisschen. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass man wohl offen sein soll, ihn abzugeben. Das wird sich dann zeigen im Verlauf der nächsten Wochen und Monate. Ja, die Jazz tanken, die Jazz sind jung. Die Jazz werden viele Minuten an junge, unerfahrene Spieler geben. Die besten Vets des Kaders, habe ich ja gerade angesprochen, sind weg. Spieler, die noch den einen oder anderen Sieg mitgeholt haben in der Vergangenheit. Ich predicte zwar trotzdem, dass man den einen oder anderen Sieg mehr holen wird als letztes Jahr, aber es war relativ easy, hier auf Utah zu kommen als letzter dieser Conference.
Absolut, da brauchen wir, glaube ich, uns gar nicht lange aufhalten. Ich habe ihnen tatsächlich nur 17 Siege gegeben und damit predikte ich, dass sie genauso wenig gewinnen wie letztes Jahr, aus dem Grund, dass ich glaube, dass dieses Team deutlich schlechter ist als letztes Jahr. Du hast Collins, Sexton und Clarkson angesprochen. Das waren immerhin drei der Top 6 Spieler, was die Minuten pro Spiel angeht. Und diese Minuten gehen jetzt halt mehr oder weniger 1-1 an Nurkic, was ich nicht geil finde. Und eben an Ace Bailey und den anderen Rookie Walter Clayton Jr. oder den anderen First-Round-Pick. Was, glaube ich, nicht dazu führen wird, dass diese Minuten kompetenter werden. Also gerade John Collins zum Beispiel hatte echt eine gute Saison unterm Radar. Trotzdem habe ich mich dagegen entschieden, ihnen noch weniger Siege zu geben als die 17 letztes Jahr, weil sie letztes Jahr ihr Net-Rating ganz schön krass unterperformt haben. Sie hätten nämlich eigentlich erwartbar 20 Spiele gewinnen sollen. Was natürlich, und ich glaube halt, dass dieses Team einfach ein bisschen schlechter ist als letztes Jahr. Ich gehe von diesen 20, die sie hätten gewinnen sollen, aus und gehe da dann ein bisschen drunter. Das war so ein bisschen mein Gedankengang. Was dagegen sprechen würde, wäre tatsächlich halt ein Bounceback-Jahr von Markkanen, der eine gute Eurobasket gespielt hat, der sicherlich mit Rückenwind in die Saison gehen wird und der halt letztes Jahr einfach ganz klar unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Und natürlich Will Hardy an der Seitenlinie, der definitiv nicht der Tanking-Head-Coach aus dem Lehrbuch ist. Aber irgendwie so richtig glaube ich nicht dran. Das ist sehr jung, sehr wild, sehr wenig vielversprechend, was hier in Utah gerade passiert. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wie du sagst, dass Lauri getradet wird. Und dann reden wir von einem richtig schlechten Team. Und deswegen habe ich mich wieder für die 17 entschieden. Aber allzu weit auseinander sind wir da ja nicht.
Ja, mach mal weiter. Wie viele Siegen gibst du den New Orleans Pelicans, die auf Platz 14 ranken?
26. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe ihnen 27 gegeben, was 6 mehr sind als die 21, die man in der vergangenen Saison geholt hat.
Alright. Ich bin sogar ziemlich optimistisch, was Zion angeht. Und du ja auch. Du hattest ihn in unserem Spieler-Ranking auf Platz 20 noch mit drin in den Top 20. Ich finde, er sieht gut aus. Ich vertraue ihm einigermaßen für seine Verhältnisse halt, dass er eine halbwegs fitte Saison haben kann. Aber das bedeutet bei ihm halt trotzdem, ja, keine Ahnung, 60 Spiele wären halt schon echt nah dran am Best Case. Und ansonsten, ich habe neulich im Airball-Podcast mit Chris zusammen die Preview aufgenommen, unter anderem eben für die Pelicans. Da habe mich da noch live in der Aufnahme immer wieder gefragt, ob ich zu pessimistisch bin. Aber ich finde diesen Kader drumherum absolut nicht geil. Also im Grunde hat man McCollum, Olynyk und Bruce Brown verloren. Man bekommt in Jeremiah Fierce und Derrick Queen 2 Rookies rein, von denen ich kein Fan bin. Man bekommt Jordan Poole rein und man bekommt Kevon Looney rein. Looney, sage ich, okay, geil, guter Backup-Center. Problem, er wird vermutlich, na, wird er starten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird Misi weiterhin starten. Aber passt halt auch überhaupt nicht in dieses Teamgebilde, an die Seite von Zion, von Queen, von Herb Jones, so diese ganzen Non-Shooter, die da halt rumspringen in dem Kader. Ich bin im Vakuum, was die Einzelspieler angeht, eigentlich Fan von Trey Murphy und von Jones und natürlich auch von Zion. Aber irgendwie dieses Zusammenspiel dieser Leute passt für mich nicht zusammen. Und eins meiner Hauptargumente oder einer meiner Hauptgedankengänge, ich glaube, es ist möglich mit diesem Team, gerade wenn dann zum Beispiel DeJounte Murray irgendwann zurückkommen wird von seiner Achillessehnenverletzung, aber das wird noch ein Weilchen dauern. Und der sah auch nicht sehr gut aus in letzter Saison. Ich glaube, du kannst ziemlich geile Offensiv-Lineups aufs Feld schicken. Sagen wir mal mit Poole auf der 1, mit Murphy und Hawkins von mir aus noch mit drin für Shooting, mit Zion auf der 5, Small Ball. Die sind dann halt wiederum defensiv katastrophal. Du kannst aber auch ziemlich gute Defensiv-Lineups aufs Feld schicken. Mit Missy oder Looney, mit Herb, Murphy auf dem Flügel, Murray auf der 1 von mir aus. Die sind dann aber wiederum offensiv katastrophal. Ich glaube, es gibt keine einzige Lineup, die dieser Kader hergibt, die an beiden Enden des Feldes irgendwie sich über Wasser halten kann. Und das ist für mich das Zeichen von einem richtig schlechten Team. Eine kleine Steigerung wird, denke ich, drin sein, allein schon, weil ich davon ausgehe, dass Zion mehr zur Verfügung stehen wird und eine gute Saison haben wird. Aber für mehr als 26 hat es bei mir hier einfach nicht gereicht. Und ich glaube, diese 26 sind schon ein bisschen zumindest optimistisch gedacht.
Stimme ich auf jeden Fall zu. Es gibt genau zwei Teams in dieser Conference, die von der Kaderzusammenstellung in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Die Pelicans sind das eine, über das andere werden wir dann in nicht allzu langer Zeit noch reden wahrscheinlich. Ich stimme dabei allen zu und gerade, dass du halt keine kompletten Lineups aufs Parkett bringen kannst, wo die Offense und Defense einigermaßen in Ordnung sind, dass du dich immer irgendwo entscheiden musst und immer Abstriche machen musst, das ist halt ein Problem und dann ist dein bester Spieler, auf den du wahnsinnig angewiesen bist, mit dem alles steht und fällt, sehr, sehr verletzungsanfällig. Ich glaube an Zion, aber wahrscheinlich wird er auch wieder mit Verletzungen zu tun haben und wird er wieder jemand sein, auf den sich die Pelicans da jetzt nicht so wahnsinnig verlassen können, auf die gesamte lange Saison gesehen. So im Best Case gewinnst du vielleicht in den Mid-30ern die Spiele, was allerdings trotzdem nicht reicht, um in die Nähe der Play-in-Plätze zu kommen. In meinen Augen, so im Worst Case landest du irgendwo da, wo du letzte Saison angekommen bist, so bei 2021 Siegen. Und der realistische Case ist wahrscheinlich halt wirklich bei 26, 27, so in der Dreh, wo wir sie jetzt halt auch beide haben.
Lottery-Pick für die Hawks, Baby.
Ja.
Okay, mach weiter. Wen hast du auf Platz 13? Ab jetzt wird es für mich dann ja schon nicht mehr eindeutig, muss ich sagen.
Ja, also meine Plätze 11, 12 und 13 sind ein Sieg weg voneinander.
Ja, das ist bei mir bei 10, 11, 12 so. Da habe ich nur zwei Siege und ich habe zwischen 10 und 13 immerhin auch nur vier.
Ja, bei mir sind es zwischen 9 und 13 sind es 5 Siege. Also sehr, sehr eng.
Aha,
alles okay. Zusammen in diesem Tier. Da gibt es in meinen Augen 5 Teams, die so diese letzten beiden Play-in-Spots so ein bisschen unter sich ausmachen. Ich habe die Portland Trail Blazers auf dem 13. Platz.
Okay, die habe ich auf 12. Ich habe die Suns auf 13.
Okay, die habe ich auf 11. Also sie sind mit in dieser Range, die ich gerade angesprochen habe, wo ein Sieg das Ganze trennt. Also ich habe am Ende die Suns einen Sieg mehr holen als die Portland Trail Blazers, die für mich sehr, sehr schwer einzuschätzen waren, weil es gibt zwei, in meinen Augen, Herangehensweise dieser Nummer. Du kannst gucken, wie viele Siege hat ein Team letztes Jahr geholt und vergleichst ihre neue Situation, ihren neuen Kader, die Preview, die du dir vielleicht in den Kopf setzt für die kommende Saison mit der letzten Saison und guckst da, wo du landest. Wenn du das mit Portland machst, guckst du auf 36 Siege in der letzten Saison und sagst, man ist besser geworden. Die jungen Spieler werden sich weiterentwickeln. Jrue Holiday ist da. Die holen mehr. Wenn du allerdings die andere Herangehensweise nimmst, und das ist halt die, die ich häufiger benutze, und das vergleichst mit den anderen Teams in dieser Range und guckst, okay, wie viel besser ist man denn als New Orleans? Wie viel besser ist man denn eventuell als Phoenix oder schlechter? Wie vergleicht man sich denn mit Memphis oder den Sacramento Kings? Dann komme ich ganz ehrlich da bei ihnen, gerade jetzt bei den Teams, die ich zum Ende genannt habe, bei den Blazers nicht ganz so gut weg und ich bin jetzt hier bei 35 Siegen gelandet. Was schlecht aussieht im Vergleich zu den 36, die man letztes Jahr geholt hat, aber im Vergleich zu den Siegen, denen ich den anderen Teams in ihrer Range gebe, da konnte ich ihnen nicht wirklich mehr geben, da konnte ich ihnen nicht wirklich weniger geben. Das heißt, ich glaube, dass die Blazers nur einen Sieg weniger holen als letztes Jahr und am Ende bei 35 Siegen und 47 Niederlagen rauskommen. Ich nehme an, du hast ein paar mehr. Ich würde schätzen, du bist irgendwo in dieser 38er-Region vielleicht bei ihnen, oder?
37.
Also
ich habe zwei mehr als du, weil, also zum einen, was ein bisschen mehr in deine Richtung argumentieren würde, diese 36 Siege waren laut Netrating-Erwartung 3 mehr, als sie eigentlich hätten holen sollen. Das ist immer einer der großen Stats, auf die ich gucke, was die letzte Saison angeht. Und der andere große Stat, auf den ich gucke, oder die Stats, sind in Richtung Shooting Luck bzw. Shooting Pech. Und da waren die Blazers, also ich habe das hier schon häufiger mal erzählt, kurz zur Auffrischung, Cleaning the Glass hat eine Metrik, die nennt sich Location Effective Field Goal Percentage. Also wenn ein Team überall von da, wo sie die Würfe genommen haben, durchschnittlich getroffen hätten, dann wäre das die Effective Field Goal Percentage gewesen. Und da hatten die Blazers einen Wert von 56%, was Platz 2 ist in der Liga. Heißt übersetzt, sie hatten einen ziemlich guten Shotmix. Sie haben gute Arten von Würfen genommen. In der tatsächlichen Effective Field Goal Percentage waren sie bei 52,5%. Und das ist Platz 25 gewesen. Also eine krasse Underperformance. Das kann jetzt zum einen sein, dass sie halt Shooting Pech hatten. Kann zum anderen aber natürlich auch bedeuten, dass sie halt einfach ein schlechtes Shooting-Team sind. Die Wahrheit liegt, glaube ich, irgendwo in diesem Fall bei den Blazers irgendwo in der Mitte. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Shooting-Pech, nenne ich es jetzt mal, vielleicht sich ein bisschen nach oben regressiert. Ich vertraue der Defense. Sie hatten eine Top-5-Defense nach dem All-Star-Break. Ayton ist jetzt weg. Du hast Klingen in einer wahrscheinlich deutlich größeren Rolle jetzt als Starting Center, was der Defense hilft. Du hast Holiday jetzt drin, was der Defense auch hilft. Ich bin bei einem ähnlichen Ergebnis gelandet wie du. Ich glaube, dass dieses Team besser ist als letztes Jahr. Die große Frage wird natürlich sein, können entweder Scoot oder Sharp oder im besten Fall natürlich beide einen großen Sprung machen. Und wie gesagt, wie gut ist Klingen als Starting Center? Aber der Rest des Westens, der halt auch besser geworden ist, und da denke ich vor allem an ein Team, was halt letzte Saison noch in dieser Range hier drin war, was ich nicht mehr in dieser Range drin habe und du ja offensichtlich auch nicht. Es wird schwer. Es wird wirklich schwer, deutlich mehr zu reißen als letztes Jahr, und deswegen habe ich die Blazers, so wie sie das letztes Jahr auch schon waren, auf Platz 12 mit einem Sieg mehr, als sie das letztes Jahr bewerkstelligt haben. Es tut mir ein bisschen weh. Ich würde gerne hier mehr verteilen, aber ich bin, wie gesagt, bei einem ähnlichen Ergebnis gelandet wie du. Der Rest, die Konkurrenz ist einfach zu gut, als dass ich hier die Blazers höher schieben könnte.
Verstehe ich. Bin ich ja ähnlich drauf. Du hast gesagt, du hast die Phoenix Suns auf dem 12. Platz. Da ist dann bei uns die erste Differenz jetzt hier vorzufinden.
Nee, 13 habe ich sie sogar. Ich habe die Blazers auf 12.
Ach so, okay. Dann war das jetzt schon der erste Unterschied.
Ja.
Dann mach doch mal den Case gegen die Phoenix Suns.
Der Case gegen die Phoenix Suns ist, dass sie ihre offensive Produktion sehr stark darauf beruht haben, dass sie auch da, ich habe wieder auf die Shooting-Quoten geguckt, sie hatten mit Abstand die beste Quote aus der langen Midrange, die drittbeste Quote bei Eckendreiern und die fünftbeste Quote generell bei den Dreiern. Plus dann auch noch die ligaweit beste Quote am Ring. Also die waren halt einfach von überall mehr oder weniger brandheiß. Diese Midrange- und Dreier-Geschichte wird sich, glaube ich, nicht wiederholen lassen können. Erstens vielleicht mit bisschen regressiertem Shooting-Luck. Zweitens hat man in Kevin Durant einen der besten Shooter der Liga und den besten Midrange-Shooter aller Zeiten verloren. Hot Take, ich glaube, Jalen Green und Dylan Brooks werden nicht so effizient scoren, wie Kevin Durant das getan hat. Das mit der Quote am Ring, ich glaube auch, dass sich das erledigt haben wird. Also ich kann mir nicht logisch erklären, warum die Phoenix Suns letztes Jahr die beste Quote am Ring hatten. Auch das wird mit Mark Williams, der ein guter Finisher ist, aber nicht der allerüberragendste, mit einem sehr, sehr rohen Rookie-Center in Kaman Maluach, mit Nick Richards, das wird, glaube ich, ein bisschen nach unten gehen. Und vor allem in den Lineups ohne Kevin Durant hatte man ein Netrating von minus 6,6 letztes Jahr und war halt einfach an beiden Enden des Parketts ziemlich schlecht. Head Coach Jordan Ott ist ein unbeschriebenes Blatt. Da können wir uns jetzt, glaube ich, hier nicht hinsetzen und irgendwelche Takes raushauen, wie dieses Team Basketball spielen wird nächstes Jahr. Sie haben ihr Netrating overperformed. Also es ist einfach sehr, sehr viel, was gegen die Phoenix Suns spricht. Und es ist halt vor allem, dass dieser Kader mit Devin Booker immer noch als Anführer. Und ich muss auch sagen, ich hatte sie zunächst höher. Ich habe dann aber ein anderes Team, über das wir vermutlich jetzt mal als nächstes gleich sprechen werden, noch so ein bisschen hochkorrigiert. Es spricht einfach wenig dafür, dass Devin Booker hier in der Lage sein wird, diesen Kader drumherum, der wirklich ziemlich suboptimal ist. So, man hatte letztes Jahr keine Center, jetzt hat man plötzlich drei. Man hat nicht so wirklich Creation-Hilfe an der Seite von Booker, außer eben Jalen Green. Und wir alle wissen, dass die Jalen Green-Experience nicht immer die allergeilste ist. Sie hatten letztes Jahr die viertschlechteste Defense. Ich sehe nicht so wirklich, wie das signifikant besser werden soll. Und sie hatten letztes Jahr immerhin noch eine leicht überdurchschnittliche Offense. Und da sehe ich halt gar keinen Weg, wie man das hält. Ja, und dann komme ich halt am Ende bei einem relativ schlechten Team raus. Und ich habe ihnen 35 Siege gegeben. Also 2 weniger als den Blazers auf 12 und 3 weniger als dem Team, was ich auf Platz 11 habe.
Ich bin am Ende bei 36 Siegen rausgekommen, was genauso viele sind wie in der letzten Saison, weil ich glaube, dass die Suns ziemlich ähnlich gut sein bzw. schlecht sein werden wie in der letzten Saison. Man hat, du hast gerade gesagt, Kevin Durant verloren, unter anderem hat auch Bradley Beal verloren, man hat Tyus Jones verloren, Damian Lee, das sind alles so Spieler, die ihnen da schon geholfen haben irgendwo. Dafür hast du halt mehr Defense in den Kader reinbekommen, gerade durch jemanden wie Dylan Brooks, durch athletischere Big Men. Ich würde sagen, der Kader ist ein bisschen balancierter als letztes Jahr, dafür aber mit weniger individueller Klasse, weil du halt vor allem KD und Beal verloren hast. Ich mag den Jalen Green Fit an der Seite von Booker überhaupt nicht. So, die Suns haben jetzt halt keinen wirklich elitären Passer, den hatten sie letzte Saison auch nicht, aber da konnte dir zumindest KD durch seine Self-Creation noch Offense kreieren. Jetzt hast du Jalen Green, der vor allem in seine eigenen Würfe verliebt ist, vor allem wenn es irgendwelche Pull-Up-Dreier sind. Du hast Devin Booker, dieses Point-Booker-Experiment klappt schon seit 5 Jahren. Nicht so richtig, wie man sich das vorstellt. Du hast gesagt, der Head Coach ist ein unbeschriebenes Blatt. Die Suns sind relativ schwer einzuschätzen. Ich sehe halt aber nicht so richtig, wie man ernsthaft viel zu tun haben will mit dem Play-in-Tournament. Also ich habe sie 3 Siege hinter meinem 10. Platz. Ich habe die Suns, wie gesagt, auf Platz 11. Das heißt, im Best Case ist es schon irgendwo möglich, dass Phoenix hier so einen kleinen Play-in-Push noch hinlegt. Das kann aber genauso gut auch in die andere Richtung gehen. Und die Suns gewinnen am Ende nur 31 oder 32 Games. Ich fühle mich hier eigentlich mit meinen 36 relativ wohl. Und es ist halt schade. Devin Booker war 2 Siege entfernt damals von einer NBA Championship. Und alles, was danach so passiert ist, ja, ist halt nicht so richtig geil. Der Dude kann einem eigentlich nur leid tun. Loyalität in allen Ehren und der Appeal ist da und die Idee dahinter und dass man es wie Dirk und Duncan und Kobe machen will oder Steph. Aber das sind halt auch alles Spieler, die jahrelang in konkurrenzfähigen Teams unterwegs waren. Und das ist halt bei Devin Booker leider nicht der Fall. Also ja, kann einem schon ein bisschen leid tun.
Ich möchte mich ein bisschen korrigieren. Ich glaube schon, dass die Defense besser werden wird. Also da hast du schon recht. Mit Brooks. Mark Williams und Maluaj sind jetzt nicht, glaube ich, die Defensivanker vor dem Herrn, aber sie sind halt besser als Nurkic und Mason Plumlee, die letztes Jahr da waren auf der 5. Platz 27 war sehr happig letztes Jahr. Ich denke, die Defense wird schon deutlich besser sein, aber es wird halt nicht plötzlich eine Top 15 Defense werden oder so. Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Und deswegen, aber da möchte ich mich ein bisschen korrigieren. Ich denke, da ist schon ein bisschen was drin. Okay, aber dann sind wir ja bei den Suns auch ziemlich im Gleichschritt unterwegs. Ich schätze mal, dass du die Sacramento Kings auf 11 hast.
Ich habe die Suns auf 11 und die Sacramento Kings auf 12, genau mit 35 Siegen nur. Ich habe über die Kings, Lakers und Clippers mit Andreas gestern ein Erbe-Podcast-Preview aufgenommen. Wir haben das bei allen Teams überraschenderweise ziemlich ähnlich gesehen und waren da sehr nah beieinander und hatten auch ähnliche Meinungen zu den Sacramento Kings. Die Kings sind das andere Team, was ich gerade angesprochen habe, was für mich keinen Sinn ergibt, neben den New Orleans Pelicans. Auf dem Papier, wenn du LaVine und DeRozan und Sabonis und zumindest für den Moment mal noch Malik Monk im Kader hast, dann sieht das nicht schlecht aus von den individuellen Namen her. Die passen halt überhaupt nicht zusammen. Ich sehe überhaupt keine Vision bei diesem Team, kurz- oder langfristig. Ich sehe nicht, dass das offensiv funktioniert. Ich sehe nicht, dass das defensiv funktioniert. Deine besten Spieler, Stars in Anführungszeichen, passen nicht zusammen. Du hast gleichzeitig nicht genug Tiefe dahinter. Dir fehlt Shooting, dir fehlt Spacing, dir fehlt Rim Protection, dir fehlt Perimeter Defense und zu allem Überfluss hast du halt auch deinen Coach nicht mehr, bei dem ich zumindest mal noch vorsichtig optimistisch gewesen wäre, dass er aus all diesen nicht zusammenpassenden offensiven Spielern was einigermaßen Ordentliches bauen kann. Ich möchte das nicht ausschließen bei ihrem neuen Coach, aber Mike Brown ist einer der besten offensiven Spezialisten unter den Coaches der NBA. So, wenn es einer schafft, aus DeRozan und Sabonis und LaVine und Monk da irgendwie ein gutes Zusammenspiel hinzukriegen, ein bisschen Spacing hinzukriegen, dann er. Ich sehe halt überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Das wird sehr viel, ich bin dran, du bist dran, Offense sein. Das wird sein, dass Sabonis und LaVine zuschauen, wenn DeRozan den Ball hat, wenn im Post Sabonis den Ball hat, dann werden die anderen zugucken. Ich finde den Dennis Schröder Fit dort alles andere als geil. Ich weiß nicht, wie dieses Team irgendjemanden vom Scoren abhalten möchte. Ich glaube, die Kings werden richtig schlecht sein. Man hat 40 Siege geholt letztes Jahr. Ich tippe auf 35, Platz 12. Und ich sehe halt wirklich die Vision überhaupt nicht. Im absoluten Best-Case ist man eventuell ein Play-In-Team. Du landest vielleicht in dieser 40er, 41er Range bei den Siegen. Im Worst-Case gewinnst du halt nicht mal 30. Und der realistische Weg sind dann wahrscheinlich wirklich so 35, 36 Siege. Du hast ihnen dann 38 gegeben, oder?
Genau.
Ja, da muss schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gut laufen, in meinen Augen. Du hast auch DeRozan mittlerweile auch einen schon älteren und verletzungsanfälligen Spieler. Sabonis ist jemand, der immer wieder Zeit verpasst. LaVine ist jemand, der immer wieder Zeit verpasst. Ich sehe es halt gar nicht. Überzeuge mich gerne von 3 Siegen mehr, als ich sie habe.
Also da möchte ich dich einmal in einem kleinen Punkt korrigieren. DeRozan ist absolut kein verletzungsanfälliger Spieler. 76, 74, 79, 77 okay. Spiele die letzten 4 Jahre. Alt, ja, aber tatsächlich nicht verletzungsanfällig. Sabonis ist auch ein ziemlicher Marathonmann gewesen die letzten Jahre. Aber ich versuche dich jetzt zu überzeugen, genauso wie ich mich selbst überzeugt habe. Die Kings waren nämlich ein Team, das ich zuerst auf 13 hatte und ich glaube sogar auch mit 35 Siegen, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, die ich dann aber ein bisschen hochkorrigiert habe, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, eigentlich ist es ein bisschen unfair, sie hier so weit unten stehen zu haben. Weil für mich spricht vieles eigentlich auf dem Papier, ich teile all deine Sorgen und ich bin absolut kein Fan von diesem Team, aber eigentlich spricht schon auch einiges dafür, dass sie besser sind als letztes Jahr. Sie haben ihr Netrating leicht underperformed. Sie hätten sogar 41 Siege holen sollen. Sie sind am Ende bei 40 gelandet. Klar, du hast jetzt eine ganze Saison ohne Fox, aber so wirklich schlechter ohne Fox am Ende der Saison waren sie tatsächlich gar nicht. Du hast jetzt Dennis Schröder drin, okay. Nick Clifford sah geil aus in der Summer League, okay. Aber so wirklich nennenswerte Neuzugänge hast du natürlich nicht. Sie hatten eine Bilanz von 27-24 unter Doug Christie, nachdem der dann übernommen hat. Und das Shooting-Pech, was das gegnerische Shooting angeht, war ziemlich krass. Das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Da sollte man jetzt nicht einen riesigen Case drauf aufbauen. Aber sie hatten eine gegnerische Location EFG auf Platz 2 und die tatsächliche gegnerische EFG war auf Platz 27. Also wirklich eine krasse Diskrepanz. Was natürlich vor allem damit zu tun hatte, dass die Gegner gegen sie 38,7% ihrer Dreier getroffen haben, was der schlechteste Wert war ligaweit. Du hast mit Sabonis ein ziemliches Tier, was Regular-Season-Produktion angeht. DeRozan und LaVine eigentlich auch so irgendwo. Ich habe mich dann gefragt, warum sollten die Kings plötzlich 5 Siege weniger holen als letztes Jahr, obwohl sie vielleicht sogar besser geworden sind, aber das möchte ich gar nicht unbedingt, so weit möchte ich gar nicht gehen, aber ich glaube zumindest, dass sie nicht signifikant schlechter geworden sind. Wenn sich das Shooting-Pech ein bisschen einpendelt, reden wir auch nicht mehr über eine so schlechte Defense, wie sie war. Die Offense war letztes Jahr Platz 9, weiß ich nicht, ob man das halten kann, aber ich denke, allein dieses System mit Sabonis und LaVine und DeRozan, die Offense wird okay sein irgendwo. Ich weiß nicht, ich habe es dann nicht, also rational habe ich es dann nicht übers Herz gebracht, die Kings hier wahnsinnig abzustrafen. Ich bin am Ende bei 38, das sind jetzt keine Welten von dir, weil wie gesagt, ich bin auch absolut kein Fan von diesem Team, wie es zusammengestellt ist. Aber Platz 13 und 35 haben sich dann doch ein bisschen zu krass angehört. Ich glaube, ich hatte sogar 34 am Anfang. Ich habe die Kings gegen Ende noch so ein bisschen hochkorrigiert, weil ich, ja, irgendwie, es hat sich dann falsch angefühlt, sie hier zu tief zu haben.
Verstehe ich. Ich würde bei meinen 35 bleiben, aber ich kann hier durchaus verstehen, warum wahrscheinlich mehr Leute sie als höher ansehen als meine 35 und Platz 12, als vielleicht sie noch etwas niedriger zu packen. Von daher sehr gut nachvollziehbar. Die Kings sind, glaube ich, ein Team, was relativ schwer hier vorher zu predikten ist, in meinen Augen.
Das würde mich tatsächlich, also wir haben das jetzt nicht hier gemacht, irgendwie bei jedem Team hier die Over-Underlines durchzugehen. Ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Aber die Kings sind jetzt tatsächlich ein Team, bei dem mich das interessieren würde, was die Allgemeinheit bzw. die Buchmacher sagen. Die Line der Kings liegt bei 35,5. Okay. Das heißt, du bist da minimal under und ich bin am Ende dann doch relativ deutlich over. Hm. Fühle ich mich jetzt auch nicht super gut damit, muss ich sagen.
Ja, da würde ich gar nicht mal so viel draus geben. Guck mal, die Suns haben 31,5.
Das ist low. Das ist wirklich low. Die Jazz 18,5. Und welches Team haben wir jetzt gerade noch besprochen? Die Pelicans. Pelicans 30,5. Okay, da sind wir dann beide deutlich drunter.
Ja.
Alright. Also, ich habe 13 Suns, 12 Blazers, 11 Kings. Du hast 13 Blazers, 12 Kings, 11 Phoenix. Suns, richtig?
Genau. Das heißt, wir haben die gleichen 10 Teams in unserer Top 10. Ich bin gespannt, ob wir sie auch ähnlich gerankt haben. Wer ist denn dein 10. Platz?
Da bin ich jetzt gespannt, ob wir da vielleicht in die erste, ich sag mal, richtige Diskussion reingehen, weil du hast vorher davon gesprochen, dass du den Platz 9 quasi auch noch drin hast in diesem großen Tier. Ich würde argumentieren, dass mein Platz 10, und das sind die Dallas Mavericks, das letzte Team sind in diesem Tier. Ich habe das Team, das ich auf Platz 9 habe, dann doch ein Stückchen über Dallas.
Hm. Also die Memphis Grizzlies wahrscheinlich.
Genau.
Habe ich ähnlich gesehen, bevor sich jeder Schlüsselspieler der Grizzlies jetzt verletzt hat im Sommer.
Mhm.
Ich habe die Grizzlies auf 10 und die Mavericks auf 9 und dann ist eine richtige Lücke.
Ah ja, okay. Ich habe den wie viele Siege hast du denn dann den Grizzlies gegeben? Ich habe nämlich die Mavericks bei 39.
Ich habe die Grizzlies bei 39 und die Mavs bei 40.
Okay, und ich habe die Grizzlies bei 44. Deswegen, also ich habe eine Diskrepanz von 5 Siegen zwischen den beiden. Ja, mit den Verletzungen hast du natürlich schon recht, aber...
Und Bane.
Ich glaube...
Banes Abgang wird auch ihnen, glaube ich, natürlich, mehr wehtun, absolut, als sie denken.
Und ich glaube auch, dass das Ty Jerome-Signing, das habe ich jetzt oftmals gelesen, dass das so ein bisschen die große Hoffnungsschimmer für die nächste Saison sein soll. Ich bin nicht so riesen Fan von dem Signing. Ich glaube, Ty Jerome ist in den Playoffs ziemlich eingebrochen. Ja, hatte natürlich eine überragende Regular Season. Ich glaube aber, dass der ein bisschen redundant ist mit Scottie Pippen Jr. Also klar, du musst damit rechnen, dass Ja Morant viele Spiele verpasst. Und dann ist es natürlich geil, dass du mit Pippen und Jerome zwei kompetente Point Guards drin hast. Aber wenn Morant fit ist, dann musst du halt plötzlich Pippen, Jerome und Morant in die Point Guard Rotation irgendwie reindrücken. Und das hört sich dann nicht so geil an, in meinen Augen. Die Verletzungen, vielleicht ganz kurz. Ja, aktuell week to week mit einem verstauchten Knöchel. Week to week ist schon mal ein sehr schlechtes Wording in meinen Augen für eine Verletzung. Jaren Jackson Jr., 4 bis 6 Wochen. Die 6 Wochen wären dann schon Anfang November. Also könnte gut sein, dass er zumindest mal 10 Spielchen oder so verpasst. Zach Edey, 6 bis 9 Wochen. Also da könnte es drauf rauslaufen, dass der den November noch komplett raus ist. Brandon Clark wird Anfang November erst wieder re-evaluated. Also die Big-Man-Rotation besteht, stand jetzt halt aus Jock Landale und Santi Aldama von mir aus noch. Punkt. Also dieses Team hat aktuell halt nicht wirklich ein Center in den eigenen Reihen, wo es natürlich jetzt vielleicht wehtut, dass man Jay Huff ziemlich günstig abgegeben hat. Mein Case für die Grizzlies, warum ich ihnen jetzt hier 44 Siege gegeben habe, was Jars Gesundheit angeht und was auch generell natürlich Verletzungen angeht, war man ja letztes Jahr schon ziemlich schlecht aufgestellt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich gucke mal. Ja Morant hat in der letzten Saison 50 Spiele gemacht, sehr viel verpasst. Klar, ich bin einer der größten Skeptiker, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, Ja Morant macht nächstes Jahr 65 Spiele. Dann sage ich, okay, das würde ich gerne erstmal sehen, bevor ich da halbwegs dran glaube. Aber dass er vielleicht das eine oder andere mehr macht als diese 50, das kann ja schon gut sein. Sie haben von allen Teams der NBA ihr Netrating am meisten underperformed letztes Jahr und haben trotzdem 48 Siege geholt. Erwartet mit ihrem Netrating wären sogar 53 gewesen. Ja, der Westen drumherum ist besser geworden. Ja, Verletzungssorgen. Aber sie hier dann so krass abzustrafen, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und deswegen bin ich am Ende bei 44 gelandet. Also deutliche Verschlechterung im Vergleich zu den 48, die sie letztes Jahr hatten und im Vergleich zu den 53 sowieso, die sie hätten holen können, erwartbar. Aber dann wirklich unter die 40 zu gehen, ich weiß nicht.
Hm. Für mich sind es halt die Verletzungen, die dazu führen könnten, dass der Saisonstart wirklich komplett in den Sand gesetzt wird und dass man halt Desmond Bane überhaupt nicht ersetzt hat und nicht ersetzen kann und das, was er mit seinem Shooting reingebracht hat.
Was soll das denn jetzt heißen? Kentavious Caldwell-Pope?
Ja. Mit seinem Shooting, seiner Defense, der Gravity, der Creation, alles so Geschichten. das war, glaube ich, unterbewertet wichtig für den Erfolg der Memphis Grizzlies in den letzten Jahren. Und wenn Morant ausfällt, dann wird halt niemand da in irgendeiner Art und Weise jetzt ein guter Creator sein für sich und die Mitspieler. Und wenn dann auch noch Jaren Jackson Jr. fehlt, dann hast du quasi deine Big Three in Anführungszeichen der letzten Jahre und keiner von den dreien steht auf dem Parkett. Ich bin ein großer Fan vom Head Coach. Ich glaube an seine Philosophie, aber ich bin absolut kein Fan von diesem Memphis-Team. Ich sehe die Vision nicht so wirklich, weder kurz noch langfristig. Da ist eine Menge schiefgegangen, seitdem man in 2023 Zweiter am Ende der Regular Season im Westen war. Es klingt natürlich ziemlich heftig. Sie haben 48 gewonnen letztes Jahr, wo auch schon vieles nicht nach Plan lief. Und jetzt dann sie mit hier 9 Siegen weniger abzustrafen. Aber gerade wenn ich es mit ihrer Konkurrenz vergleiche, ich glaube nicht, dass sie viel, viel besser sein werden als Phoenix, als Sacramento. Und ich habe sie, wie gesagt, so hier auf einem ähnlichen Level wie die Dallas Mavericks. Im Best Case kommt man vielleicht auf den 7. oder 8. Platz und ist dann eher in einem Tier mit den Teams, über die wir dann sprechen werden. Im Worst Case wird man sogar komplett vorbeirauschen. Am Play-In sollten die Verletzungen noch gravierender werden, sollte man wieder sehr, sehr viel auf Ja Morant verzichten müssen, sollte die fehlende Tiefe zum Problem werden. Der Bane-Abgang, wie angesprochen. Ich halte nicht besonders viel von diesen Memphis Grizzlies. Wo ist denn deren Over-Underline? Bei 40,5. Okay. Ja.
Die Grizzlies hatten letztes Jahr die 6. beste Offense und die 10. beste Defense. Das ist
ja,
halt
sie hatten
schon,
eine ganze Weile lang, sie waren eine ganze Weile Top 5 in beiden.
Ja.
Mit Jaren Jackson Jr. als ihren besten Spieler. Das war auch so ein bisschen mein Case für ihn. Ich weiß nicht, ob es All-Star oder All-NBA am Ende war. Ich glaube, es war All-Star. Mhm. Das waren halt wirklich lange Zeit Top 5 in beiden. Triple J hat sie da auf Kurs gehalten. Das lief schon gut über weite Strecken, aber das war in meinen Augen ein anderes Team. Der Desmond Bane-Abgang tut halt richtig, richtig, richtig weh.
Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, dann sind die Grizzlies, vermute ich mal, sogar unsere größte Diskrepanz. Also würde mich überraschen, wenn wir bei einem der anderen Teams hier... Was hast du ihnen jetzt gegeben? 39?
Genau.
Dann sind wir 5 auseinander. Das glaube ich nicht, dass wir das bei einem anderen Team noch sein werden. Ich habe den Mavericks 39 gegeben. Und du?
40.
Okay, gut, dann sehen wir sie ja relativ ähnlich. Dann macht mir doch mal bitte den Case, warum die Dallas Mavericks hier nicht, also hier weder arg untenrum spielen werden, noch die Top 6 angreifen werden.
Ich habe neulich ein Video gemacht zu den Dallas Mavericks mit dem Titel Sorry, aber die Mavs werden einfach nicht gut sein. Was ich an Feedback mitbekommen habe, ist, dass viele scheinen zu glauben, dass die Mavericks besser sein werden. Ich lese ja keine YouTube-Kommentare, weil mir meine mentale Gesundheit am Herzen liegt, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch in der Comment-Section so vertreten war, weil das, was ich mitbekommen habe, sehen schon die Mavericks auch viele als Playoff-Team, als Top-6-Team, eventuell sogar mit einer Chance auf den Heimvorteil. Das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich glaube, dieser Kader ist nicht balanciert. Du baust einen Kader um Luka herum, du ersetzt Luka durch einen komplett anderen Spielertypen, durch einen schlechteren Spielertypen, und baust aber dann den Kader nicht nochmal entsprechend um. Was dazu führt, dass du im Backcourt total unterbesetzt bist und dort Spieler Minuten bekommen müssen, die nicht so viele Minuten bekommen sollten eigentlich, die D'Angelo Russell vor allem. Was gleichzeitig aber auch dazu führt, dass du im Frontcourt zu viele Spieler hast, weil der Spieler, mit dem du Luka ersetzt hast, ein Frontcourt-Spieler ist und irgendwo auch der Spieler, den du jetzt im Draft reingeholt hast, ein Frontcourt-Spieler ist, auch wenn er offensiv viel Point Guard wahrscheinlich auch spielen wird. Aber du hast weiterhin zu viele Bigs in diesem Team, was dazu führt, dass Spieler dann zu wenige Minuten sehen im Vergleich zu dem, was sie vielleicht eigentlich bekommen sollten, wenn du über Lively, Gafford, Washington, Davis und Flagg redest. Das sind 5 Power Forwards / Center, wo du dann irgendwo die Minuten aufteilen musst. Das stelle ich mir als relativ schwierig vor. Du hast dann eine Big Three, wo Kyrie Irving mit dabei ist, von dem keiner weiß, wann der zurückkommt. Keine Ahnung, ob es im Januar ist, ob es im Februar ist, ob es im März ist. Es gibt keine Timeline und wir wissen auch überhaupt nicht, wie Kyrie Irving zurückkommen wird. Der zweite Teil dieser Big Three, Cooper Flagg, ist ein Rookie, der viele seiner Minuten auf einer Position spielen muss, die nicht seine bevorzugte Position ist, Stand heute. Ich sehe ihn langfristig als diesen Point Guard, Point Forward, primäre offensive Option, aber das ist nicht das, was er auf dem College gespielt hat. Und ich kann mir vorstellen, das könnte gerade zu Beginn häufig ugly werden. Und der dritte Teil deiner Big Three, dein bester Spieler ist Anthony Davis, der super verletzungsanfällig ist, der in die Jahre gekommen ist und der im Verlauf seiner Karriere immer wieder auch gezeigt hat, dass er als erste Option eine Offensive maßlos überfordert ist. Du hast keine elitären Pick-and-Roll-Creator an der Seite von all diesen Bigs und du hast ein Team, wo ich einfach nicht sehe, dass genug Perimeter-Shot-Creation da ist, dass genug Spacing da ist. Lively und Davis mit Flagg und D'Lo, wo zum Teufel soll da irgendwelches Spacing herkommen? Du kannst Davis auf der 5 spielen, aber dann hast du halt Lively und Gafford auf der Bank sitzend, was zwei Center sind, die eigentlich diese 48 Minuten Center-Positionsminuten irgendwie unter sich aufteilen sollten in einer perfekten Welt. Ich fühle diesen Kader nicht, ich fühle die Big Three nicht, ich fühle die Tiefe dahinter nicht und ich glaube, dass Dallas die Definition von mittelmäßig sein wird und gerade solange Kyrie Irving noch fehlt und Cooper Flagg dabei ist, erste NBA-Minuten zu schnuppern, wird das halt auch nicht sehr, sehr schön anzusehen sein. Und dann wird's Zeiten geben, wo Irving immer noch nicht wieder da ist, wo Davis verletzt ist. Und dann ist das halt wirklich, wirklich kein gutes Team. Sie haben letztes Jahr 39 geholt. Ich sehe sie jetzt bei 40. Und ich glaube, je eher die Mavs einsehen, dass ihr Kader nicht balanciert ist und dass man nicht mit dem gleichen Kader, mit der gleichen Kaderstruktur, die man um Luka herum gebaut hat, jetzt um Flagg und Davis herum baut, je eher sie das einsehen, desto besser auch für sie. Ich kann es nicht verstehen. Das macht halt kein, also du tradest Doncic, das hat schon keinen Sinn ergeben. Aber dann brauchst du 6-7 Jahre, um einen Kader um Luka herum zu bauen, der ziemlich gut dann ist um Luka herum und sehr, sehr gut auf das abgestimmt ist, was Luka macht. Und tradest Luka weg, holst einen komplett anderen Spielertypen rein und sagst, okay, aber der Kader bleibt halt mehr oder weniger der gleiche um ihn herum. Ich sehe das überhaupt nicht. Soll dann Max Christie oder Klay Thompson, sollen die dann Creator jetzt sein, wenn Flagg auf der Bank sitzt und Irving und Davis verletzungsbedingt nicht spielen? Ich sehe es gar nicht. Überhaupt nicht. Dallas wird im Play-In ausscheiden, ist meine Prediction in der kommenden Saison.
Ich sehe schon irgendwo den Best Case, dass wenn Kyrie Irving zurückkommt, vielleicht sogar dieses Jahr noch und wenn nicht, dann relativ früh im neuen Jahr, wobei jetzt auch schon sowohl von ihm als auch vom Team vehement betont wird, dass es keinen Timetable gibt für seine Rückkehr, was glaube ich kein gutes Zeichen ist, aber wenn man so davon ausgeht, dass er eine einigermaßen normale Regenerationszeit hat, dann kann man schon damit rechnen, dass er dann also auf jeden Fall vor dem All-Star-Break wieder zurück ist. Und dann sehe ich schon einen Weg, wie dieses Team kompetent sein kann, wenn man vielleicht bis dahin sogar, was ich jetzt in der Offseason mir schon gewünscht hätte, Gafford wegtradet für mehr Hilfe im Backcourt. Sie sind ein Team, das über die Defense kommen muss, das ist ganz klar und ich denke, die Defense wird auch ziemlich gut werden. Aber sie hatten letzte Saison in den Lineups ohne Luka und ohne Kyrie ein Offensivrating von 110 und ein Netrating von minus 8,1. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viel können Cooper Flagg, Anthony Davis und D'Angelo Russell dieses Offensivrating nach oben pushen? Und ich finde, die Antwort auf diese Frage ist nicht so super krass viel. Die Offense wird relativ gruselig, weil offensive Creation halt der eine Aspekt an Flags Game ist, an den ich noch nicht glaube, stand jetzt in seiner ersten Saison. Ich bin einer der kleinsten D'Angelo Russell-Fans in der NBA-Bubble, würde ich behaupten. Ja, ich bin bei dir. Ich habe sie ja auch bei 39 Siegen. Das wird offensiv, glaube ich, einfach zu schlecht, bis dann Kyrie zurückkommt. Und dann ist die große Frage, wie kommt Kyrie zurück? Also, dass dieses Team einen Push starten kann gegen Ende der Regular Season und dann entweder durchs Play-In muss oder je nachdem, wie knapp das dann ist im Westen. Also, ich glaube, Platz 6 wird wahrscheinlich utopisch sein. Da wird der Rückstand zu groß sein zu dem Zeitpunkt. Aber wenn dann Kyrie zurückkommt und sofort ziemlich gut ist, weil Kyrie sah richtig gut aus nach dem Luka-Trade, bis er sich dann eben verletzt hat, dass dieses Team dann irgendwie ein sehr unangenehmer Gegner in der ersten Runde sein kann oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, für eine richtig gute Regular Season wird es, glaube ich, ohne Kyrie einfach nicht reichen.
Ja, so, Top 8.
Top 8.
Da sollte ja bei dir jetzt die Lücke nicht allzu groß sein zwischen,
genau,
den Grizzlies und San Antonio Spurs.
So ist es. Ich habe die Grizzlies mit 44 und ich habe die San Antonio Spurs auf Platz 8 mit 47 Siegen.
Ich habe die Spurs auf Platz 8 mit 46 Siegen, was 12 mehr sind als in der vergangenen Saison.
Wemby. Das ist mein Case. Naja, man hat dahinter Luke Kornet, Kelly Olynyk, also sehr, sehr viel mehr Tiefe und mehr Qualität im Frontcourt. Wird natürlich ein bisschen die Frage sein, wie man Harper und Bryant, die beiden Rookies, integriert, wie vor allem dann die Guard-Rotation mit Harper, mit Fox, mit Stephon Castle, kann man vielleicht Vassell sogar noch mit reinnehmen, den würde ich auch eher als Guard bezeichnen, als als klassischen Flügel. Das wird sich sicherlich ein bisschen finden müssen, aber mit den entsprechenden Schritten und Sprüngen von Wemby und mit dem Two-Man-Game von Fox und Wemby, was wir halt quasi nicht gesehen haben, 250 Possessions standen die beiden zusammen auf dem Feld und in den meisten davon war dann Chris Paul noch daneben. Ich glaube, auf dem Papier dieses Fox-Wemby-Duo könnte schon ziemlich geil sein. Und wenn man dann drumrum einen Ticken mehr Qualität hat als letztes Jahr, dann dürfte das ein großer Sprung sein, dann dürfte das ein gutes Team sein. Und wenn Wemby die gesamte Saison gespielt hätte, dann wären sie, glaube ich, letztes Jahr hätten sie dann wahrscheinlich schon an den 40 gekratzt oder so. Dann ist der Sprung gar nicht mehr so groß, wenn man sich so überlegt. Also ja, 47 ist vielleicht ein Tick optimistisch. Ich habe aber auch Predictions gesehen, die Spurs schon bei 50 plus haben. Das ist mir zu früh. Da ist auch, glaube ich, der restliche Kader einfach noch nicht gut genug. Aber Wemby, denke ich, sollte dir eine gute Defense garantieren. Ich denke, Fox und Wemby sollten dir eine gute Offense irgendwie bescheren können. Und dann ist das ein Team, was deutlich über 500 sein sollte, in meinen Augen.
Mhm. Die Bet MGM Over-Under-Line ist bei 44,5. Da sind wir dann ja beide drüber. Muss ich jetzt auch gar nicht allzu viel hinzufügen. Ich glaube, Wembanyama wird eine MVP-Level-Saison spielen, wird offensiv, gerade als jemand, der aggressiv zum Korb zieht, der Kontakt kreiert, der anfängt, Bullyball zu spielen, denke ich, große Schritte machen, defensiv, genauso jetzt in seinem dritten Jahr. Er ist jetzt schon der beste Defender der Welt. Ich glaube, er kommt dann jetzt auch auf dieses Level, wo er alleine, wenn er auf dem Parkett steht, dir eine Top 5 Defense irgendwo schon garantieren sein. Ich mag die Rookies, ich mag die Tiefe im Kader, ich mag das Coaching. Es gibt wenig nicht zu mögen bezüglich diesen San Antonio Spurs. Und ich denke, im Best Case ist hier sogar locker der direkte Playoff-Einzug möglich. Im absoluten, absoluten Best Case, wenn Wemby 77 Spiele macht, Top 5 MVP-Voting am Ende und wir nach der Saison sagen, Alter, Wemby ist jetzt schon ein Top 5 Spieler, im absoluten Best Case ist hier sogar der Heimvorteil drin. Ich habe sie 7 Siege hinter meinem 4. Platz.
Ich sogar nur 5.
Ja, dann noch umso mehr möglich, dass hier sogar Heimvorteil drin ist. Im Worst Case rauscht man vielleicht sogar vorbei am Play-In, wenn Wemby wieder so viele Spiele verpasst oder rutscht am Ende als 9. oder 10. rein. Ich habe sie hier auf dem 8. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Und ich denke, dass wir die San Antonio Spurs dann auch zum ersten Mal seit geraumer Zeit und zum ersten Mal in der Wemby-Ära dann auch in der ersten Runde der NBA Playoffs sehen werden.
Das denke ich auch. Hm. Jetzt wird's dann interessanter, würde ich behaupten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt auf 7 hier noch das gleiche Team haben, aber danach wird's dann sehr interessant. Ich habe auf 7 die Minnesota Timberwolves.
Die habe ich auf 5.
Okay.
Ich habe
ihnen 48 Siege gegeben.
Wie viele?
48.
Ja, ich hatte ihnen 2 Siege mehr gegeben. Mein Platz 6 und mein Platz 7 haben ebenfalls 48 Siege. Auf Platz 7 habe ich die Golden State Warriors.
Okay, ich habe die Warriors auf 5 mit 51.
Ja.
Und ist das Team dazwischen, sind es die Lakers?
Nein, die Clippers.
Okay, die Clippers habe ich auf 4 mit 52. Also, ich habe die Plätze 4 bis 7, das sind 4 Teams, die wir gerade angesprochen haben. Clippers, Warriors, Lakers, Timberwolves. Ich habe sie in dieser Reihenfolge, aber ich habe sie mit 52, 51, 50 und 48. Also das ist für mich hier ein Vierer-Tier. Und jetzt theoretisch, ich habe die Spurs halt nur einen Sieg hinter den Timberwolves. Eigentlich müsste ich die Spurs jetzt noch mit reinnehmen. Aber bei den Spurs halte ich es dann doch für sehr viel unwahrscheinlicher, dass sie da in die Top 4 oder 5 reinstoßen, als jetzt bei Minnesota. Aber ich würde mir hier alles anhören. Ich würde mir die Clippers an 7 anhören. Ich würde mir die Wolves an 4 anhören. Und alles dazwischen, Warriors, Lakers. Wo wollen wir anfangen jetzt von diesem Quartett?
Lass uns doch ruhig mit den Minnesota Timberwolves anfangen, die du auf 7 hast.
Alright. 48 Siege, das wäre einer... das wären genau gleich viel wie letztes Jahr. Nee, einer weniger.
Wir haben 49 gewonnen, ja.
Ja, einer weniger. Ich habe vorher die Grizzlies angesprochen, die ihr Netrating am krassesten underperformed haben. Die Timberwolves sind auf Platz 2, wenn man so will, in dieser negativen Wertung. Sie hätten laut Cleaning the Glass eigentlich bis zu 54 Siegen holen können. Ich habe so ein bisschen eine gute alte Pro-Kontra-Liste gemacht. Was spricht dafür, dass die Timberwolves besser sind als letztes Jahr? Und auf dieser Seite steht wahrscheinlich nächster Schritt von Anthony Edwards und wahrscheinlich eine mindestens mal gute Entwicklung. Du hattest ihn sogar bei deinem Breakout-Kandidaten mit drin von Jaden McDaniels. Das war's. Ich finde, sonst gibt es nicht so wirklich große Argumente dafür, dass die Timberwolves ein besseres Team sind als letztes Jahr. Darfst du mich natürlich gerne gleich berichtigen. Auf der anderen Seite dieser Liste, Gründe, warum die Timberwolves vielleicht schlechter sind als letztes Jahr. Abgang von Nickeil Alexander-Walker, der aufgefangen werden muss von wahrscheinlich Terrence Shannon Jr. und vielleicht einem kleinen Bounceback von Dante DiVincenzo. Regression von Mike Conley, die wahrscheinlich aufgefangen werden muss von Rob Dillingham, woran ich nicht so wirklich glaube. Und eventuelle Regression von Rudy Gobert, die wir letztes Jahr schon gesehen haben. Und ein kleines Fragezeichen, welchen Julius Randle können wir erwarten? Und dann waren die Gründe, warum die Timberwolves, und das dann eben noch in Verbindung mit der sehr, sehr starken Konkurrenz im Westen, mit besseren Rockets, mit besseren Nuggets, mit besseren Clippers wahrscheinlich, mit in meinen Augen besseren Warriors, zu denen kommen wir gleich noch, mit wahrscheinlich unterm Strich auch besseren Lakers. Und das hat dann für mich, dann waren die Timberwolves so ein bisschen das Team, was halt in Anführungszeichen hinten runtergefallen ist, bis auf Platz 7 und bis auf 48 Siege.
Wir waren ja neulich schon ein bisschen auseinander bei den Timberwolves, als wir über unser Power-Ranking geredet haben. Ich hatte sie ja auf Platz 4 im Westen mit drin im Power-Ranking und als Honorable Mention dann, wir haben ja nur über die Top 5 der generellen NBA geredet, da waren sie aber auch Thema und da hat sich schon rauskristallisiert, dass ich ein wenig mehr halte von ihnen als du. Ich find's nicht schwer zu erklären, warum die Timberwolves einen Sieg mehr holen sollten als letzte Saison. Edwards hat sich jedes Jahr in seiner Karriere krass verbessert. Jaden McDaniels hat fantastische Ansätze Richtung Ende der letzten Saison gezeigt und ich glaube, er wird zumindest mal mindestens ein kleines Breakout haben. Dante DiVincenzo hat hart reingeschissen letzte Saison. Das sollte wieder besser werden. Du hast junge Spieler, von denen du nicht viel bekommen hast, wo es nicht auszuschließen ist, dass du mehr von ihnen bekommst. Es wird Julius Randles zweites Jahr sein. So, das heißt, diese anfänglichen Schwierigkeiten mit den Kollegen auf eine Wellenlänge kommen, da ein neues Zuhause zu finden, richtig reinzufinden in dieses Team. Gerade nachdem er ja auch viel Confidence sammeln konnte letztes Jahr beim Postseason-Run bis in die Western Conference Finals. Und das sind für mich alles Gründe, warum ich denke, dass die Timberwolves mal mindestens genauso gut sein werden. Und wenn Edwards wirklich jetzt auf einen MVP-Level kommt, vielleicht mit einem verbesserten Post-Up-Game, einer besseren Shot-Selection, besserem Playmaking, der Dude macht halt Jahr für Jahr gigantische Schritte. Also ich find's nicht schwer zu erklären, warum die Timberwolves besser sein sollten als letztes Jahr. Klar, du hast Conley, der wieder ein Jahr älter ist, aber Conley hat dir schon letztes Jahr nicht mehr so krass viel gegeben. Und wenn du jetzt halt schaust, ich halte es halt für sehr viel wahrscheinlicher, dass DiVincenzo ein Bounceback-Jahr hat, als dass jemand wie Gobert jetzt noch weiter abbaut. Ich verstehe das, ich würde dir jetzt nicht konkret wieder sprechen oder dein Fachwissen absprechen, aber ich fand es jetzt nicht so schwer, einen Case für Minnesota zu machen. Der Nickeil Alexander-Walker-Abgang, der tut natürlich weh, da gebe ich dir durchaus recht. Aber ich glaube, das fängst du auf mit diesen internen Developments von deinen Schlüsselspielern.
Alright, auch natürlich, absolut fair. Und letztendlich sind wir ja nur 2 Siege auseinander, also ist auch nicht die Welt.
Dann 50,5 ist die Betting Line übrigens.
Ah ja, da wären wir dann ja beide drunter und ich deutlich. Interessant. Lass uns doch mit den Warriors weitermachen. Die hast du bei wie viel Siegen?
48 und auf Platz 7. Wie gesagt, ich habe Minnesota auf 5 mit 50, die Clippers auf 6 mit 48 und die Warriors auf 7 ebenfalls mit 48.
Ja, dann haben wir bei den Clippers sogar eine größere Diskrepanz. Die habe ich mit 52, da bin ich also plus 4. Bei den Warriors 51 plus 3 in dem Fall. Für mich der Case, also der Case gegen die Warriors ist natürlich klar, sehr altes Team.
Ja.
Sehr große Fragezeichen, ob dieses Team fit durch die Saison kommt. Ganz klar. Der Case für die Warriors, nach dem Butler-Trade hatten sie eine Bilanz von 23 zu 8, ein Net-Rating von plus 9,5, die beste Defense der Liga und die siebtbeste Offense der Liga. Du ersetzt quasi Kevon Looney durch Al Horford, was ein deutliches Upgrade ist.
Und auf die lange Regular Season gesehen?
Ja, ich würde schon sagen.
Looney hat dir halt 82, 82, 74 und 76 Spiele gegeben. Hast du mein Horford-Video gesehen?
Nee.
Ich bin Fan von der Verstärkung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Horford in den letzten Jahren bei den Celtics den Luxus hatte, viel Load-Management zu betreiben in der regulären Saison, sich an Abenden zurückzunehmen, weil der Kader einfach so gut ist. Und das ist ein Luxus, den die Warriors nicht haben. Und dass die Warriors angewiesen sind auf einen 39-jährigen Horford, für sie zu starten und für sie viele Minuten zu spielen, ich glaube, das wird ein massives Problem.
Ja gut, das kann natürlich gut sein. Ein Argument noch für sie, ich glaube, bei der Defense ist sogar noch Luft nach oben. Wieder meine EFG-Geschichte. EFG, die gegnerische Platz 15, Location EFG, die gegnerische Platz 1. Also sie haben den für sie besten Shotmix in Anführungszeichen abgegeben, aber die Gegner waren halt aus der Midrange und aus den Ecken brandheiß gegen sie letzte Saison. Wenn das vielleicht wieder ein bisschen regressiert, ist, glaube ich, sogar mehr als die auf die Saison gesehen siebtbeste Defense drin. Und das Team sah, wie gesagt, mit Butler halt ziemlich brutal aus, selbst in den Playoffs, bis sich dann Curry verletzt hat. Aber ja, wie gesagt, der Case gegen dieses Team liegt natürlich auf der Hand. Du hast Horford gerade angesprochen. Butler ist bekannt dafür, hier und da mal ein Spielchen zu verpassen. Draymond und Steph ebenso in den letzten Jahren. Allesamt kommen sie in die Jahre. Und eigentlich die gleiche Frage wie die letzten Jahre auch schon. Dahinter Podziemski, Kuminga jetzt nach der Saga im Sommer, Moody. Also wie viel kannst du erwarten von den jungen Spielern, diejenigen, die dann eben die Meilen gehen könnten in der Regular Season, aber können sie das dann eben gut genug? Quentin Post von mir aus, das ist halt die große Frage. Aber ich bin optimistisch und ich fuße meinen Platz 5 und die 51 Siege hier vor allem darauf, dass dieses Team nach dem Butler-Trade halt echt brutal aussah.
Mhm. Verstehe ich. Ich halte generell nichts von extrem alten Regular Season Teams. Ich halte sehr viel von den Warriors und sehr viel von den Clippers in den Playoffs. Ich glaube, dass das durchaus Teams sind, die man damit auf dem Zettel haben sollte. Beide Teams auch mit einem sehr hohen Ceiling, vor allem die Warriors. Aber die sind halt super alt. Und wir haben auch jetzt schon gesehen, dass wenn Steph ausfällt, und auch davon können wir einiges erwarten in der kommenden Saison, dann hat Jimmy Butler nicht mehr dieses Level, um gerade in der regulären Saison seine Teams als erste Option zu Siegen zu führen, konstant. Steph ist nicht mehr der Regular-Season-Performer, der er mal war.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich hier für die Warriors auf Platz 7 entschieden, dass sie am Ende im Play-In landen, so wie das ja in den letzten Jahren auch regelmäßig der Fall war bei ihnen. 48 Siege, lass mich kurz gucken, wo wir stehen. Bei den Over-Underlines habe ich das wieder zugemacht. Ich einfach.
Naja, Steph, also während du guckst, kurz noch der Einwurf. Steph hat halt 74 und 70 Spiele gemacht die letzten beiden Saisons.
Das ja, aber ist, du bist ja immer der Erste, der sagt, Steph baut ab. Das ist ja eine
Diskussion, ja, natürlich,
die
klar,
wir beide
klar.
seit Jahren führen.
Absolut. Jetzt hat er wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen weniger offensive Last zu tragen mit Butler an seiner Seite. Ich weiß nicht. Ich sehe schon eine Welt. Aber ja. Gar keine Frage, dass eine Starting Five mit einem gefühlten Altersschnitt von ja, 35, 36, dass die da Probleme haben wird. Das ist, glaube ich, davon ist auszugehen.
Mhm. 45,5.
Wow. Das ist wenig.
Das ist sehr, sehr wenig. Kommen wir zu den Clippers.
Okay.
Habe ich ja auch bei 48 Siegen einer meiner großen Gewinner der Offseason. Und genau deswegen tippe ich, dass sie 2 Siege weniger holen, weil sie besser geworden
sind. Das war genau mein Gedankengang. Ich hatte sie zuerst hier niedriger und habe sie dann aber noch deutlich nach oben korrigiert, weil ich mich gefragt habe, warum mit einem Kawhi, der fit in die Saison geht und mit einem besseren und tieferen Kader, ja, alter Kader, aber besser und tiefer, warum sollte dieses Team weniger gewinnen als letztes Jahr?
Mhm. Und das versuche ich halt ein bisschen auszublenden. Ich versuche mich nicht zu sehr davon leiten zu lassen. Ich bin ja bei 48 Siegen, 34 Niederlagen. Wir müssen nicht groß über die Clippers und ihren Sommer reden. Sie sind deutlich besser geworden. Sie haben ihre beste Frontcourt-Rotation seit Ewigkeiten mit Lopez, der jetzt als Backup-Center reingekommen ist, mit Collins. Sie haben Bradley Beal reingeholt, auch eine sehr, sehr gute Verstärkung. Und ich glaube auch jemand, der wahnsinnig helfen wird. Sie haben einen der besten Coaches der NBA. Kawhi ist fit, Harden ist fit, aber auch hier, dieses Team ist unfassbar alt. Chris Paul ist alt, Harden ist alt, Kawhi ist alt, Lopez ist alt. Viele der wichtigen Spieler, auf die es ankommen wird, gerade in Sachen Creation, Ballhandling, Spielzüge einleiten, Passing, sind alt, verletzungsanfällig. Und ich glaube, auf die lange Kräftezehren Regular Season bezogen, macht das einen Unterschied. Und wir reden ja auch nicht immer nur von alt sein und deswegen Spiele verpassen. Das macht sich halt auch bemerkbar bei Back-to-Backs, dass du nicht mehr so viel im Tank hast. Das macht sich bemerkbar gegen junge Teams wie die Rockets oder selbst die Pelicans können dich auch einfach mal mit ihrer Athletik einfach aus der Halle rennen, sag ich mal. Die können dich überlaufen an einem random Donnerstagabend, wo du Montag und Dienstag
ein Spiel hast. Also die Pelicans jetzt vielleicht nicht.
Zion?
Aber die Blazers zum Beispiel. Die Blazers sind für mich so ein prädestiniertes Team. So, ich habe das neulich bei Zach Lowe oder so im Podcast gehört. Wenn du siehst, dass eines dieser älteren Top-Teams second night of a back-to-back und am Tag davor waren sie in Portland, kannst sofort eine Niederlage eintreiben. Also Portland ist so eins dieser, die rennen dich einfach über den Haufen und killen dich defensiv.
Und in so einer langen, kräftezehrenden, regulären Saison, wenn wir erstmal dann im dunklen Januar angekommen sind, da glaube ich, haben die älteren Spieler vielleicht ein kleineres Problem, auch sich vielleicht zu motivieren, vielleicht da wirklich auch alles zu geben. Und diese Erfahrung und dieses langsame Spiel, was dir halt in den Playoffs sehr hilft, das muss dich nicht unbedingt stark machen in der regulären Saison. Und wenn du dann halt nicht so einen alles überstrahlenden Superstar hast, der dir in der regulären Saison, keine Ahnung, 33, 34, 35 Punkte pro Abend averaged, was weder die Clippers noch die Warriors haben, dann glaube ich, könnte das schon ein Nachteil sein. Und deswegen bin ich eher mit Teams wie den Lakers und Timberwolves gegangen, weil ich glaube, dass dir Luka und Edwards in der regulären Saison im Alleingang mehr Spiele gewinnen, als das noch ein Steph oder ein Kawhi tun können im Januar und Februar gegen die Charlotte Hornets.
Mhm.
Und das war jetzt ein bisschen der Gedanke dahinter, aber das sind alles Teams, die sehr nah beieinander sind. Hier bei mir, wie gesagt, ich habe die Warriors bei 48, die Clippers bei 48, die Timberwolves bei 50 und dann eine kleine Lücke zu den Lakers. Aber das ist alles sehr, sehr eng beieinander. Im Best Case können sowohl Clippers als auch Warriors hier mit Heimvorteil als Dritter oder Vierter in die Playoffs einziehen. Im Worst Case landet man dann halt irgendwo im Play-In oder weiter hinten im Play-In. Und realistisch habe ich sie halt hier auf 6 und 7.
Jetzt bin ich gespannt bei den Lakers, wie groß da unsere Diskrepanz ist. Ich habe ihnen 50 gegeben. Das ist bei mir dann dementsprechend eben Platz 6.
Ich habe ihnen 53 gegeben und ich sehe gerade, die Bettingline ist bei 47,5.
Wow.
Vielleicht angepasst worden jetzt durch die LeBron-Verletzung, die aber in meinen Augen kein allzu, also das macht jetzt, wie gesagt, keinen allzu großen Unterschied für mich. Ich habe jetzt nichts angepasst durch die LeBron-Verletzung. Ich glaube eher, dass Lukas MVP Chancen und sein erwarteter Punkte-Average angestiegen sind durch diese Injury. Ich glaube, die Lakers sind gut gewappnet für die reguläre Saison. Einfach, weil man Luka hat und weil man jemand wie Austin Reeves hat. JJ Redick hat sich als starker Regular-Season-Coach erwiesen. Wie gut das jetzt in den Playoffs dann wird, bleibt abzuwarten. Aber auf die reguläre Saison hat er, glaube ich, gezeigt, dass er einen sehr, sehr guten Job macht. Man hat 50 Siege geholt letzte Saison. Ich erwarte 3 Siege mehr. Ich erwarte, dass Ayton in der regulären Saison gut aussieht. Ich glaube, dass Laravia hilft. Vanderbilt scheint wieder fit zu sein. man halt jemanden wie Dalton Kornet, der Minuten bekommen wird in der regulären Saison. Ich glaube, in den Playoffs wird die fehlende Tiefe im Frontcourt, die fehlende Tiefe auf dem Flügel, gerade auch defensiv zu einem Problem. Aber ich glaube, die Lakers werden ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team sein. Wir müssen nicht darüber reden, ob sie ein Contender sind oder nicht. Wir haben beide gesagt, dass sie keiner sind. Du hattest sie allerdings mit...
Ich hatte sie.
Du hattest sie mit drin.
Ich hatte sie, glaube ich, sogar auf 4.
Ich glaube, du hattest sie auf 4.
Nee, ich hatte sie auf 5. Oder? Doch, ich hatte sie auf 4 sogar, über den Rockets.
Okay, dann bin ich gespannt, warum du sie auf 4 hast, aber jetzt hier auf 5 oder 6 im Regular Season Ranking. Da bin ich sehr, sehr gespannt gleich. Also wie gesagt, ich glaube, dass die Lakers besser sein werden in der regulären Saison als in den Playoffs. Und ich glaube, dass sie mit Heimvorteil in die Playoffs gehen, aber dort nicht auf einem Level mit OKC und vor allem den Denver Nuggets auch sein werden.
Ich habe leider mein Contender-Ranking nicht digital notiert gehabt. Deswegen kann ich das jetzt nicht nachgucken. Aber ich meine auch, ich hatte sie auf 4 sogar vor den Rockets. Habe jetzt aber die Rockets relativ deutlich vor ihnen im Regular-Season-Ranking, weil ich glaube halt, dass die Rockets mit ihrer Defense, mit ihrer Jugend, mit ihrer Athletik dann doch ein besseres Regular-Season-Team sein können. Ich habe die Lakers tatsächlich vorhin noch angepasst. Ich habe ihnen einen noch abgezogen. Ich hatte sie auf 51 gleich auf mit den Warriors. Habe sie jetzt auf 50 runtergeschoben durch die LeBron-News. Nicht, weil das eine riesige Sache ist, die jetzt mein Bild verändert, aber weil es halt die Verletzungs- und Ausfallsorgen rund um LeBron einen Ticken konkreter gemacht hat. Sie waren das Team letzte Saison, was ihr Net-Rating am meisten overperformed hat. Also sie haben 50 Siege geholt statt den erwartbaren 45 mit ihrem Net-Rating. Aber der Case für sie ist ja ganz klar. In den fast 2000 Possessions mit Luka Doncic auf dem Feld hatten sie ein 122er Offensiv-Rating und ein Net-Rating von plus 9,8. Das wäre gleich auf mit den Cavaliers auf Platz 2 gewesen im Net-Rating. Und in den allermeisten dieser Lineups stand Jackson Hayes auf der 5. Das ist der Case für die Lakers. Wir beide rechnen mit einer Monster-Luka-Saison. Je länger ich drüber nachdenke und je mehr ich mich mit diesem Team beschäftige, glaube ich an das Ayton-Experiment, zumindest in der Regular Season. Die LeBron-Geschichte, die Fragezeichen, was die Defense angeht, haben dann dazu geführt, dass ich sie hier einen Tick unter den Warriors und Clippers habe, weil ich bei den Warriors und den Clippers halt einfach mehr oder weniger auf die Defense setzen kann, in meinen Augen. Aber das ist sehr, sehr, sehr nah beieinander hier bei mir. Und sie mit 53 auf Platz 4 zu haben, finde ich absolut nicht abwegig. Achso, und der Case Contender, die Upside. Ich glaube, die Lakers haben als Team wegen Luka, wegen LeBron einfach eine viel, viel höhere Playoff-Upside, ein höheres Playoff-Ceiling als die Houston Rockets. Stand jetzt zumindest. Wenn sich jetzt Amen Thompson durch eine Monster-Regular-Season als Top-30-Spieler entpuppt, okay, dann denke ich vielleicht nochmal anders drüber nach. Aber Stand jetzt ohne Fred VanVleet, glaube ich, haben die Lakers ein höheres Ceiling und eine größere Chance, die beiden richtigen Schwergewichte in dieser Conference zu schlagen.
Okay. Sind wir damit bei der Top 3 angekommen?
Genau. Und ich gehe stark davon aus, dass wir beide die Houston Rockets auf 3 haben.
Ganz genau. Bei mir mit 55 Siegen.
Bei mir mit 54 Siegen.
Okay. Ja, letztes Jahr schon 52 geholt. Elitäre Defense, da sollte sich nicht allzu viel dran verändern. Nur, dass man halt offensiv sehr viel besser sein wird mit Kevin Durant und Dorian Finney-Smith im Kader. Die VanVleet-Verletzung tut natürlich weh, aber ich glaube, das wird man auffangen können in der regulären Saison mit Reed Shepard. Man sah gut aus in der Preseason, gerade dieses Shangun-Thompson-KD-Trio. Ich glaube, KD lässt sich da reinplaggen. Ohne weiteres wird auch nicht viel Zeit brauchen. Ich glaube, die Rockets werden ohne Ende Siege holen in der regulären Saison. Im Best Case sogar an der 60er-Marke schrauben.
Ja, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Das wird ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team. Hab letztes Jahr ihr Net-Rating sogar ziemlich deutlich underperformed, hätten letztes Jahr schon die 54 gewinnen können, den ich ihnen jetzt hier zugeschrieben habe. Top 5 Defense rechne ich auch damit, dass das wieder so sein wird oder im Worst Case, also im schlechteren Fall zumindest nicht weit davon weg. Offense war Platz 12 letztes Jahr. Ich denke, das kann gut und gerne in die Top 10 reinrutschen. Und dann ist das ein richtig, richtig gutes Team.
Die Rockets hat die 12 beste Offense letztes Jahr.
Ja.
Crazy.
In den Playoffs. 116,3.
Okay.
Platz 2. Denver.
Ja. Mit
56.
Ich habe 58. Ich glaube, dass die Denver Nuggets überragend sein werden in der regulären Saison. Wenn ich überlege, dass Jokic mit dem Team 50 geholt hat letzte Saison, dann war einer meiner Großgewinner des Sommers. Mhm. Wir haben schon über sie geredet bei unserem Contender Top 5 Ranking und alles, was wir da sehr lobend über sie erwähnt haben, lässt sich, denke ich, auch auf die reguläre Saison projizieren. Ich denke, dass Jokic dieses Team zu weit mehr als 50 Siegen führen kann. Ich denke, dass hier auch gut und gerne die 60 drin sind. Ich denke, dass er auch MVP wird und die Nuggets überragend aussehen werden.
Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, hier noch höher zu gehen als die 56, ist, dass ich mich frage, wie viel besser kann die Defense sein? Man hatte die viertbeste Offense letztes Jahr. Da ist einfach schon rein mathematisch nicht allzu viel Luft nach oben. Und die Defense war halt Platz 21. Und ich gehe davon aus, dass das ein bisschen besser werden wird mit Cam Johnson, der ein deutlich besserer Verteidiger ist als MPJ, mit Bruce Brown, den man sich reingeholt hat, und mit den restlichen Offensiv.
Gründe, warum Denver sehr viel besser sein sollte defensiv. Zwei hast du gerade erwähnt, Valanciunas noch.
Ja. Aber wie viel besser? Glaubst du, das wird eine Top 12 Defense?
Ja. Also ich würde sie so in dieser 8 bis 12er Region durchaus sehen.
Okay. Na, das, so weit bin ich glaube ich noch nicht. Das wäre schon ein krasser Sprung.
Du hast Brown, du hast Johnson, du hast Gordon. Jokic ist in der Regular Season nicht scheiße. Also mit Brown meine ich Christian Brown. Dann hast du ja noch Bruce Brown. Die jungen Spieler, die größere Rollen und mehr Minuten bekommen werden, sind gute Defender. Murray ist ein guter Defender. Du hast halt nicht mehr mit DeAndre Jordan einen grotten, schlechten Backup-Defender. Backup-Big-Man-Defender. Also ich sehe gerade defensiv deutlich, deutliche Upside. Und wir hatten es mal wieder erwähnt, alleine, dass Cam Johnson jetzt da ist, wird halt dazu führen, dass Aaron Gordon wieder mehr von dem defensiv machen kann, was er halt so gut macht. Deswegen erwarte ich auch bessere Rim-Protection, mehr Hilfe für Jokic. Also defensiv sehe ich eine Menge Potenzial für eine deutliche Steigerung.
Und Gordon hat nur 51 Spiele gemacht letztes Jahr, was natürlich dann auch noch dazu beitragen könnte. Ja, okay, überzeugt. Aber wir sind ja nicht weit weg, 56, 58. Die große Frage zum Abschluss, wie viele Siege haben wir den Oklahoma City Thunder, dem amtierenden Champion, der letztes Jahr 68 Spiele gewonnen hat in der Regular Season, obwohl sie einen riesigen Teil der Regular Season entweder ohne Chet Holmgren oder ohne Isaiah Hartenstein absolviert haben, obwohl sie ihr Net-Rating sogar noch underperformed hatten und eigentlich 69 hätten holen sollen. Zweitbeste Offense, beste Defense letztes Jahr und zwar das mit der Defense mit riesigem Abstand. Was glauben wir? Wie hoch hinaus geht es für die Oklahoma City Thunder?
Ich habe jetzt schon an einigen Stellen gelesen, dass es Leute gibt, die ihnen zutrauen, dass es ähnlich bei den Warriors so über 70 Siege werden eventuell. Sogar in Richtung dieser magischen 73er Marke der Warriors aus 2016. Ich schaue gerade mal, die Thunder haben 62,5 nur Over und Under. Ich habe ihnen 65 gegeben. Ich glaube, da wird ein bisschen Championship-Hangover mit reinspielen, dass man ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt nach dieser historischen Saison letztes Jahr. Ich glaube, dass die Thunder es allen beweisen wollten letzte Saison, dass man ja auch mit Cleveland sich da so ein Battle geliefert hat. Und deswegen denke ich, dass man ja ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen wird. J-Dub ist nicht hundertprozentig ready jetzt zu Saisonbeginn. Ich glaube nicht, dass man wieder 68 Siege holen wird.
Okay, krass, ich bin in die andere Richtung gegangen. Dann haben wir hier jetzt unsere größte Diskrepanz.
Also hast du sie bei
70 gegeben. Ich hab's getan.
Was?
Mhm. Aber ich hatte zuerst 69 stehen und dachte mir, komm, den einen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Ansporn ist für dieses Team, die 70 zu knacken. Das Team ist ziemlich jung, das Team ist ultra tief. Das Team geht hoffentlich mit Chet und Hartenstein mehr oder weniger komplett durch die Saison. Ich glaube, gerade bei Chet ist, was die Regular Season Production angeht, noch sehr viel Luft nach oben. Ich sehe deinen Case und ich habe zunächst auch in die Richtung tendiert, dass vielleicht Shay nicht wieder 76 Spiele machen wird.
Deswegen darf ich unterbrechen. Ich glaube, die Warriors sind ein abschreckendes Beispiel gewesen aus 2016. Ich glaube, dass danach die Teams, die auf dem Level waren, auch vielleicht sehr, sehr viele Spiele zu gewinnen, die Warriors als abschreckendes Beispiel sehen und sagen, Alter, wir wollen das nicht. Wir wollen lieber unsere Spieler schonen. Wir wollen ausgeruhter in die Playoffs gehen. Die Thunder haben 68 geholt. Man musste zweimal in den Spiel 7 rein. Ich glaube, selbst wenn OKC die Warriors mal komplett rauslässt aus diesem Gedankenprozess und sagt, Alter, wollen wir nochmal 68 Spiele gewinnen? Wollen wir nochmal auch im Endsport so viel Gas geben? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch OKC verglichen mit OKC aus der letzten Saison sagen wird, Alter, lass uns lieber ein bisschen ausgeruhter in die Playoffs reingehen.
Ja, aber allein schon, dass Hartenstein 57 und Chet 32, also wenn du von Chet 5 und doppelt so viele Spiele kriegst, und das wäre ja dann immer noch nicht krasser Best Case, allein das verhindert, glaube ich, schon, dass sie deutlich schlechter sind als jetzt. Aber ja, es ist, ich kann es in beide Richtungen sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich entschieden, Optimist zu sein und gehe auf die 70.
Okay, verstehe ich. Und du bist aber weit noch nicht der Einzige, der ihnen das auf jeden Fall zutraut. Und warum nicht? Das Team ist jung. Wir haben es damals noch bei den Miami Heat gesehen. Die Champion wurden in 2012 und dann in dem Jahr danach diese 27 in Folge gewonnen haben, wo dann alle Dämme gebrochen sind. Es ist schon durchaus möglich, dass man mit dem Rückenwind des Titels jetzt dann in der kommenden Saison wirklich alles und jeden nochmal mehr zerfetzt. Die Warriors haben ja auch die 73 geholt in dem Jahr nach ihrem Titel in 2015. Also das kann schon sein, dass man auch in einer Saison nach einer Meisterschaft absolut alles und jeden auseinander nimmt. Es kann in die Richtung gehen, es kann so ein bisschen in die Championship-Hangover-Richtung gehen, wie bei den Boston Celtics letzte Saison. Schwer zu sagen. Aber funny, dass wir bei OKC am weitesten auseinander sind.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann haben wir es doch. Dann dürft ihr euch auf den Osten nächste Woche freuen. Und du hast noch eine Trivia dabei, hoffe ich.
Nein.
Nicht?
Bin ich dran oder was?
Ich glaube schon, ja. Ich hatte doch letzte Woche das mit hier John Collins Double Doubles.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Ja, komm, dann vertagen wir das. Dann gibt's nächste Woche nach dem Osten einfach zwei Trivia-Fragen. Eine von dir, eine von mir. Jetzt enden wir hier richtig mit einem Bummer, Julius. Mann.
Es tut mir sehr leid. Ich scrolle kurz mal meine Bookmarks auf Twitter durch, ob ich noch irgendwas mir mal abgespeichert hatte vor einer Weile. Aber das sieht nicht so aus.
Egal. Nächste Woche. Doppelte Ladung. Trivia nächste Woche, das Eastern Conference Power Ranking. Nochmal sorry für die Verspätung diese Woche. Das bedeutet aber jetzt auch, dass ihr weniger Tage in der Zwischenzeit ohne Double Step Back zu überbrücken habt. Das ist doch sicherlich auch etwas Schönes. Checkt gerne Holy aus. Link in der Folgenbeschreibung. Gönnt euch den neuen Acai Anaconda Energy Geschmack. Patreon.com/Double Step Back auch gerne vorbeischauen und rein supporten, wenn ihr Lust habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten, für eure Liebe. Bis dahin, Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.